Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Macht euch heute auf eine ziemlich lange Folge gefasst. Lisa hat ihren Traum von Freiheit erfüllt. Mit dem Rad reist sie um die Welt. Heute hier, morgen dort. Sie fährt überall hin, wo es eine Straße oder einen Weg für sie und ihr Fahrrad gibt. Und erlebt dabei die tollsten Dinge. Über 20.000 Kilometer hat sie dabei schon zurückgelegt. Ich habe schon viele starke Frauen wie Lisa als Gast hier im Podcast gehabt, die von ihren tollen Erlebnissen erzählt haben. Als Lisa sich bei mir mit ihrer Story gemeldet hat, habe ich sofort gemerkt, dass diese Story etwas anders ist. Denn sie ist eine von diesen Stories, die nicht 100% perfekt sind. Lisa ist das passiert, was man niemandem wünscht. Sie ist Opfer sexualisierter Gewalt auf ihren Reisen geworden. Daher hier auch die Triggerwarnung für alle, dass ab Minute 50 über den sexuellen Übergriff gesprochen wird. Wenn ihr sensibel auf dieses Thema reagiert, würde ich euch empfehlen, die Folge zu skippen oder nur bis zu der 50. Minute zu hören. An dieser Stelle möchte ich einmal erwähnen, dass das erste Mal ist, dass ich ein solches Gespräch über ein so sensibles Thema in der Öffentlichkeit führe und mich intensiv mit Lisa und ihrer Geschichte auseinandergesetzt habe und wir viel darüber gesprochen haben, ob und wie wir die Geschichte erzählen sollen. Sollte in euren Augen eine Frage nicht sensibel genug oder zu direkt gefragt worden sein, was absolut eure Meinung sein darf, dann bitte ich euch dabei zu bedenken, dass ich das Gespräch mit bestem Wissen und Gewissen geführt habe. An dieser Stelle jetzt schon ein großes Danke an Lisa für ihren Mut, mit der Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen und sie mit anderen Frauen zu teilen. Sie hat mich auch gebeten, auf Wheels of Fortune aufmerksam zu machen. Sie hat auf ihrer Seite eine Spendenaktion gestartet. Vor Covid hat sie bereits über 15.000 Euro an Spenden gesammelt und natürlich verteilt und macht jetzt weiter. Aktuell sind fast 5.000 Euro zusammengekommen und ich weiß, dass mit der Off-the-Path-Community da noch mehr geht. Schaut auf wheelsoffortune.org vorbei und schickt Lisa liebe Grüße und unterstützt sie bei ihrer Spendenaktion. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Und an dieser Stelle auch noch der Hinweis, dass der Übergriff nur ein Teil einer langen und auch tollen Reise ist. Nicht alles, was Lisa erlebt hat, war schlecht. Im Gegenteil, das meiste, was sie erlebt hat, war toll. Und sie hat sich von dem Erlebnis, dank der richtigen Hilfe, es nicht nehmen lassen und ist weitergereist bzw. ist nach wie vor unterwegs. Als wir gesprochen haben, hatte sie ihre Südamerika-Reise beendet und ist gerade mit dem Fahrrad in Europa angekommen, von wo aus sie Richtung Asien fährt. Schaut auf jeden Fall auf ihrem Profil vorbei. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wunderschönen guten Morgen nach Barcelona. Hallo Lisa.
Hallo, zurück nach Spanien.
Zurück auf die Insel. Wir haben aber, glaube, eine direkte Leitung. Ich glaube, das Glasfaserkabel geht von hier tatsächlich irgendwo da Richtung Katalonien, Barcelona, wo es aufs Festland trifft. Also haben wir heute eine sehr gute Verbindung. Ping sollte relativ gering sein, damit wir hier was richtig Gutes aufnehmen können. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Du bist gerade aus Marokko angekommen, wo du die letzten Wochen warst, wo du auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen Fahrradfahren warst. Also du fährst sehr, sehr viel Fahrrad. Ich war ganz stolz, dass ich einmal um Mallorca gefahren bin und 350 Kilometer in 4 Tagen gemacht habe. Aber wer den Titel gelesen hat, als er diese Folge abgespielt hat, der weiß, dass du ein bisschen mehr gemacht hast in den letzten Jahren.
Ja, so ein paar, ne? So ein paar Kilometer mehr, ja.
Wie viele sind es genau? Also du bist allein in Südamerika 17.000 unterwegs gewesen.
Ich bin jetzt bei 22.500 Kilometern. Ja,
also krass. Ja. Einmal um die Welt ist. Einmal um die Welt sind 40.000. Ich weiß nicht, wie viele sind einmal um die Welt.
Ja, dann bin ich jetzt bei der Hälfte quasi, ne?
Mega krass. Richtig, richtig gut. Und ich war so stolz, dass ich jetzt irgendwie die 3.000 geknackt habe dieses Jahr.
Ja, aber das ist dann auch gut. Hey. Ich meine, ich feiere auch jeden Tag, ne? Also.
Ja. Ich bin 33 Jahre kein Fahrrad gefahren. Also ich bin ganz stolz auf meine 3000 dieses Jahr. Es ist aber auch eine super geile Art und Weise, sich fortzubewegen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe das die Jahre zuvor nie verstanden, warum man sich aufs Fahrrad setzt und Fahrrad fährt und Fahrrad-Weltreisen macht. Und ich habe ja auch so einige Podcast-Folgen mit Menschen gehabt, die Fahrrad-Weltreisen gemacht haben. Ja. Und ich habe, muss ehrlich, ganz ehrlich sagen, ich habe das nie verstanden. Ich habe meine Gäste nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum sie sowas machen. Und ja, ich kann verstehen, warum du es machst, weil sich in der Zwischenzeit meine Sichtweise darauf verändert hat.
Ja, ich glaube, das ist dieses bekannte Blutlecken dann, ne? Wenn man dann einmal drin ist, denkt man so, ah ja, geil. Und dann ist man drin for life quasi.
Total. Also ich möchte es nicht mehr missen. Erzähl mal vielleicht ganz kurz, wie bist du auf das Fahrradfahren gekommen? Fährst du schon immer Fahrrad? Also kurz mal so für die Hörer, ich bin total erkältet, sorry. Wenn ich ab und zu mal schnaufe und irgendwie mich komisch anhöre, dann hat es damit zu tun. Back to you, Lisa. Wie kamst du auf Fahrradfahren?
Ja, also ich bin schon immer Fahrrad gefahren, aber für mich war immer, ich bin in einem kleinen Städtchen groß geworden, da war das immer so, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad zum Spielplatz oder ich fahre mit dem Fahrrad 10 Minuten zur Schule. Also es war immer so, um von A nach B zu kommen. Dann bin ich nach Berlin gezogen, dann wurden die Strecken natürlich länger, aber es war immer nur, ich hatte immer so Klapperfahrräder für 30 € und bin von A nach B gefahren. Und ich bin schon immer viel gereist in meinem Leben und als ich dann von Kanada bis nach Panama gereist bin, dachte ich mir, weil ich schon in den USA mal gelebt hatte, nach dem Abi, dachte ich mir, ach, in den USA will ich irgendwie was Cooles machen, nicht nur mit dem Rucksack quasi reisen und bin dann einfach in Seattle zum REI, also dem Globetrotter der USA quasi, gegangen und habe mir dann da ein Fahrrad gekauft und ein Zelt und alles Mögliche und bin einfach losgefahren. Das waren auch irgendwie so knapp 3000 Kilometer, dann nach San Diego. Ich wusste noch nicht mal, wie man Platten repariert und nichts. Also es war wirklich so der Sprung ins kalte Wasser. Ich mache das jetzt einfach mal. Und dann habe ich aber in San Diego alles wieder verkauft, weil ich vorher auch noch nie in Lateinamerika gewesen war und dachte, ja, wenn ich jetzt irgendwie noch in Mexiko weiterfahre, dann mein Vater kommt und legt mir quasi so eine Kette ans Bein. Und dann habe ich es aber super vermisst. Also ich bin da auch quasi so von ich mache jetzt einfach mal irgendwie, probiere ich das mal, zu Mensch, das ist ziemlich geil und dann dabei geblieben, ja.
Krass, hast du deine Reise zu Ende geführt und von welchem Jahr sprechen wir jetzt?
Das war in 2015, ja.
2018 hast du dann quasi deine längste Reise begonnen, ne? Oder zumindest Teil 1.
2019, genau, im August 2019, ja, genau. Da ging es dann los.
Aber du bist ja auf deiner allerersten Reise bist ja auch total untrainiert und total unvorbereitet drauf los, ne? Also erinnerst du dich noch an diese Zeit, wie das war? Also ich meine, du hast entschieden, okay, ich fahre jetzt Fahrrad, ich kaufe mir ein Zelt, ich kaufe mir ein Fahrrad, lass mich vielleicht noch irgendwie beraten und noch ein paar andere Dinge andrehen und dann bist du aber einfach los.
Ja, genau, ich dachte dann auch so, ja, okay, was ist denn so eine, also ich habe schon vorher auch immer viel Sport gemacht, ne, irgendwie so Joggen, Fitnessstudio und so, aber ich Fahrradfahren, so eine lange Strecke oder so, habe ich halt noch nie gemacht. Und dachte ich so, ja, was ist denn irgendwie eine gute Nummer? So, und dann habe ich gedacht, ja, einfach 100 Kilometer, das passt schon. Irgendwie so 100 ist eine gute Zahl. Und bin dann einfach auch am ersten Tag 100 Kilometer gefahren. Und das war natürlich
dann drei Tage nicht mehr gefahren, oder?
Nee, ich bin dann echt mal so sehr hartnäckig. Also ich bin wie so ein kleiner Duracell-Hase. Ich habe sehr viel Energie und bin dann wirklich auch, ich habe durchgezogen. Allerdings hat mein Körper mir dann gesagt, irgendwann so, Entschuldigung, weil ich schon, als ich von Kanada in die USA dann bin, da habe ich schon gemerkt, dass ich so ein bisschen am Kränkeln war und habe dann gepusht und gepusht und gepusht. Und irgendwann hat mein Körper dann gesagt, Entschuldigung, ich habe jetzt Bronchitis. Also hat es dann doch nochmal so eine kleine Backpfeife von meinem Körper gegeben. Aber ich finde, das Schöne beim Fahrradfahren ist ja, dass es für jedermann ist. Also du musst ja jetzt nicht direkt 100 Kilometer und am nächsten Tag 150 Kilometer fahren. Du kannst ja auch am ersten Tag, keine Ahnung, 15 Kilometer fahren und dann 20 Kilometer. Also das ist ja das Schöne, dass du das an deinen eigenen Körper, an deine eigene Fitness anpassen kannst. So.
Ja, absolut. Also ich glaube, meine aktuelle Erkältung kommt tatsächlich von unserer Inselumrundung irgendwie.
Oh,
also
ja.
Es waren vier Tage mit fast 5000 Höhenmetern. Also die 5000 haben wir tatsächlich fast in 2 Tagen gemacht oder so. Und ja, irgendwie hat sich der Körper letztes Wochenende genommen, was er brauchte. Aber deswegen finde ich es krass. Also deswegen kann ich es jetzt so gut verstehen. Wenn du dann sofort mit 100 Kilometern startest, unvorbereitet, dann holt sich der Körper das halt auch schnell wieder zurück, was du da geleistet hast. Weil 100 Kilometer mal eben so kann man machen, glaube ich, so untrainiert. Aber die Quittung kriegst du halt danach.
Ja, ich finde es auch krass, dann nochmal irgendwie so zu merken, was der Körper auch für eine Wundermaschine ist und dass er auch die Signale sendet und man darauf auch hören sollte.
Ja, absolut. Du bist dann, auf diese lange Reise zu kommen, du bist dann 2019 im August nochmal zurück nach Südamerika und dann, was war dann die Idee? Also du bist wieder zurück nach Deutschland gegangen in der Zwischenzeit, aber hast dann einfach Blut geleckt und wolltest nochmal. War die Motivation Fahrradfahren oder war die Motivation Südamerika?
Mix aus beiden. Also ich glaube, dadurch, dass ich dann in den USA halt diese Reiseform mit dem Rad kennengelernt hatte, dachte ich mir, okay, die nächste Reise wird auf jeden Fall mit dem Fahrrad und zwar lang. Also wirklich jetzt ohne Rucksack und ohne Busse und Zug, einfach nur mit dem Fahrrad. Und es war auch so, dass ich in Panama dann halt schon traurig war, als mein Bankkonto dann leer war und ich wollte auf jeden Fall noch weiter Richtung Süden. Also ein Mix aus beidem eigentlich. Aber halt vor allem das Fahrrad, weil man wirklich, wenn man mit dem Bus halt unterwegs ist, dann steigt man an Punkt A ein und fährt bis Punkt B und lernt dann A und B kennen, aber nicht den Teil zwischen A und B. Und mit dem Fahrrad lernst du halt alles kennen. Und du bist viel näher an der Natur und an den Menschen. Und ich finde es auch ziemlich geil, ehrlich gesagt, das Gefühl, abends dann im Zelt zu liegen und zu denken so, Alter, krass. Vor allem, wenn man dann irgendwie auf Google Maps guckt und man sieht den blauen Punkt und man weiß, wo man gestartet ist, irgendwie vor einem Tag oder einer Woche oder einem Monat oder mehreren Monaten. Und man denkt so, Alter, das habe ich alles mit meinen Beinen hinbekommen.
Ja, also dieses das zwischen A und B, ne? Also ich kenne Mallorca sehr gut ich kenne alles, was ich also auf dieser Tour jetzt umfahren bin, kenne ich alles aus dem Auto heraus.
Ja.
Und ich habe die Insel trotzdem neu kennengelernt auf dem Fahrrad.
Ja.
Weil du halt eben diese Zwischenmomente so viel intensiver wahrnimmst. Deswegen kann ich das, was ich ja vorhin gesagt habe, früher konnte ich nicht verstehen, wenn meine Gäste über ihre Radreisen gesprochen haben, warum sie es machen. Heute kann ich es halt wirklich verstehen, weil ich halt, naja, unter anderem selber Fahrradfahrer geworden bin. Es ist einfach wirklich ein ganz super geile, ich würde es gar nicht mal Sport nennen, sondern einfach eine super geile Art der Fortbewegung.
Ja, total.
Und es ist halt eben dann auch noch Sport und gut für dich.
Ja. Also ja, für mich ist das wirklich auch so der perfekte Tagesablauf, wirklich so den ganzen Tag aktiv, immer an der frischen Luft, super nah mit den Menschen, weil die Leute natürlich auch, weil wenn man im Bus durch ein Dorf fährt, dann spricht ja niemand mit einem, aber wenn man durch so ein Dorf fährt, dann irgendwie Kinder winken und schreien und die irgendwie ein High Five geben, so, das gibt einem auch so viel Energie und man lernt irgendwie viel mehr von der Kultur auch kennen, deswegen ist das für mich wirklich, ich werde nie wieder anders reisen.
Ja, total. Was hattest du dir vorgenommen, als du dann, ich glaube, du bist in Kolumbien gestartet, ne?
Ja, genau. Ich bin in Medellin gestartet und es war für mich klar, Venezuela war für mich rausgefallen, weil nach wie vor ist da ja immer noch Krise und damals halt auch. Und es hat sich irgendwie auch komisch angefühlt, in ein Land zu gehen, wo die meisten irgendwie fliehen gerade und dann zu sagen, hey, ich mache hier eine Fahrradtour. Woo! Also bin ich dann in Medellin gestartet und der Plan war einfach erstmal Richtung Süden, also bis ganz runter nach Feuerland und dann wieder hoch an der Ostküste Argentiniens, dann Uruguay, Paraguay und Brasilien dann noch, genau. Und dann wollte ich eigentlich halt von Brasilien wieder nach Europa und dann von Spanien oder Portugal weiter nach Deutschland fahren. Das war der Plan, aber wie es immer so ist mit Plänen, das kommt meistens immer alles anders.
Ja, und vor allem, wenn man halt keine, also nur eine ungefähre Route hat, dann kann man ja genau. immer irgendwo abbiegen. Aber ja. Wie ist das, wie viel Erfahrung hast du in den Bergen und diese ganzen Höhenmeter? Ich meine, das ist ja schon ziemlich krasser Einstieg.
Ja, also ich habe vorher, ich bin natürlich dann, nachdem ich da in den USA halt irgendwie das Fahrradfahren für mich entdeckt hatte, bin ich auch viel so in Europa gereist und so, aber im wirklichen Hochgebirge, so wie den Anden halt, war ich noch nie. Also ich war, glaube ich, noch nie höher als 1000 Höhenmeter oder so jetzt, also auf 1000 Metern Höhe war ich noch nie gefahren so. Und Medellin liegt, glaube ich, auf 1600, 1500 Meter Höhe. Das heißt, ich bin dann da schon höher angefangen, als ich jemals gewesen war. Genau, und am ersten Tag hatte ich halt auch direkt irgendwie 1500 Höhenmeter, wovon die ersten 1000 Höhenmeter auf den ersten 16 Kilometer lagen. Also ich habe es mir halt direkt wieder hart eingestiegen.
Ich bin gestern mein Bruder hier gewesen auf Mallorca und ist zum allerersten Mal Rennrad gefahren. Und gut, man muss dazu sagen, er ist starker Raucher, aber wir haben nur, ich glaube, 150 Höhenmeter gemacht auf, ich glaube, so 10 Kilometern oder so. Und da war er bereit zu gehen. Also, okay, wir müssen abkürzen. Ich habe ihn dann noch überredet, die restlichen 300 zu machen. Also, wir haben dann 400, glaube ich, gemacht. Aber der hat aus dem letzten Loch gepfiffen. Und wenn ich jetzt mal so, du startest auf 1500 Höhenmeter, also Höhe, dann ist das ja fast so, als wenn du, und du bist ja vorher auf Meereshöhe gefahren, dann ist es ja fast so, als wenn du Raucher wärst. Ja. Weil du ja keine Luft mehr bekommst da oben. Also im übertriebenen Sinne. Das ist schon ziemlich krass.
Ja, ich habe jetzt auch, als ich jetzt mit noch mehr Erfahrung, weil ich halt durch die Anden gefahren bin und jetzt durchs Atlasgebirge und so, weiß, kann man das dann halt auch schon einschätzen, so was wird ein harter Tag, was ist machbar, was ist vielleicht too much. Und wenn ich jetzt zurückgucke, weil ich bin ja dann nicht nur diese 10 Kilometer, wo es 1000 Meter hoch ging, sondern danach ging es irgendwie noch, ich glaube, 90 Kilometer oder so weiter. Also irgendwie am ersten Tag dann, oder sogar mehr als 100 Kilometer waren das, das dann noch weitergefahren. Also jetzt zurückblickend denke ich mir so, Alter, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Aber ich habe es geschafft. Also.
Ja, hast du auf jeden Fall gut geschlafen.
Ja.
Deine Route mal so ganz grob, damit wir hier so einen kleinen Leitfaden in dieser Folge hinbekommen. Wie ging die ganz genau? Also du hast zwar gesagt, dass du Westen runter und Osten quasi hoch geplant hast, aber wie war es dann tatsächlich?
Also tatsächlich war es so, dass ich halt Kolumbien dann im Süden durch die Anden runter nach Ecuador. In Ecuador kam dann die erste Planänderung, weil ich eigentlich in den Bergen dann von Ecuador weiter südlich nach Peru rein wollte. Aber da waren dann die Proteste losgetreten, angefangen. Also 2019 war ja so eine kleine Protestwelle in einigen südamerikanischen Ländern. Deswegen war ich dann in Ecuador an der Küste und bin dann über die Küste in Peru eingereist. Und von Peru wollte ich eigentlich dann einen kleinen Schlenker quasi nach Osten, nach Bolivien machen. Da waren dann aber auch Proteste. Deswegen bin ich dann weiter in den Süden gefahren, durch Chile, wo zwar auch Proteste waren. Und dann bin ich quasi im Ping-Pong Chile und Argentinien weiter Richtung Süden durch Patagonien auf Feuerland. Ja, und als ich dann auf Feuerland war, also in Ushuaia, ganz südlichsten Punkt, kam dann diese kleine Sache namens Corona. Und ja, dadurch wurde dann meine Reise halt nochmal unterbrochen für 2 Jahre. Und dann ging es jetzt halt im April diesen Jahres wieder weiter in Buenos Aires nach, da habe ich dann die Fähre nach Uruguay genommen, bin dann nochmal von Uruguay quer durch Argentinien nach Bolivien, von Bolivien nach Paraguay und dann ja durch Brasilien. Also kreuz und quer quasi, aber ja, erstmal von Norden nach Süden und dann ja.
Ja, ich glaube, wir waren damals tatsächlich auch so ungefähr zur gleichen Zeit in Chile. Wir waren im November 2019. glaube ich, in Chile. Und ich erinnere mich, dass da halt auch an den zentralen Plätzen viele Proteste waren. Also der Höhepunkt der Proteste, die waren kurz vorher, glaube ich, im Oktober 2019 ungefähr, wenn ich mich recht erinnere. Und das war schon ziemlich krass. Und da bist du ja quasi direkt so, ja, mittendrin durch, ne? Nicht nur in Chile, sondern halt auch in vielen anderen südamerikanischen Ländern. Wollen wir es einfach chronologisch machen? Einfach mal so jedes Land so ein bisschen durchgehen, so wie war es, was hast du mitgenommen, so Highlights, Lowlights?
Ja, ich glaube, das ist am besten, sonst verfahren wir uns.
Glaube ich auch. Also Kolumbien, für alle, die nicht wissen, so geografisch, wo das liegt, das ist oben links. So das letzte Land, was quasi den südamerikanischen mit dem mittelamerikanischen Kontinent verbindet. Da bist du gestartet in Medellin. Ich glaube, das ist die zweitgrößte Stadt des Landes, nach Bogota.
Ja.
Und du hast ja gerade schon, also Medellin haben wir ja quasi schon ein bisschen so angesprochen. Du bist ja dann losgefahren. Was hast du erlebt?
Ja, also es ging quasi direkt schon krass los, weil ich habe mir erstmal halt so ein paar Tage im Hostel Ruhe gegönnt, ne, um erstmal anzukommen und dann irgendwie Proviant zu kaufen und so. Und das Hostel lag halt schon an einem Berg. Da ging es schon los. Und man kennt das ja dann so, du hast das Fahrrad irgendwie im falschen Gang quasi, also ne, bist irgendwie in einem hohen Gang, bist aber am Berg und du hast ein vollgeladenes Fahrrad und willst jetzt nicht unbedingt runterschalten, weil du sonst irgendwie krack, krack, krack das Fahrrad malträtierst. Und ja, ich bin halt wirklich, also ich musste aus der Stadt raus und wer schon mal in Medellin war, weiß, dass es nicht unbedingt eine flache Stadt ist. Das heißt, ich wurde schon in den ersten Minuten dachte ich so, oh Gott, vielleicht kriege ich das alles gar nicht hin. Ich hing da echt und dachte so, ich muss das Fahrrad erstmal schieben, weil du halt dann auch so ganz steile, kurze Berge hast. Und ich hatte jetzt halt, wie gesagt, nicht so die krasse Bergerfahrung. Also war jetzt nicht so der Pro im, okay, jetzt schalte ich hier in den Gang und dann wird es ganz easy. Und dachte wirklich da so, okay, krass, ja gut, ich fliege dann morgen wieder nach Hause und vergrab mich in irgendeinem Loch, weil ich mich total schäme. Aber dann ging es ja gut weiter. Allerdings, wie gesagt, halt in den ersten 16 Kilometern irgendwie 1000 Höhenmeter. Ich habe 2 Stunden für diese 16 Kilometer gebraucht. Aber es war total krass, weil in Kolumbien ist Radfahren sehr, vor allem Rennradfahren, ist sehr populär. Also es sind dann wirklich so viele Radfahrer an mir vorbei und es wurde geklatscht und Autos haben gehupt und so. Also es war richtig so, als hätte ich irgendwie so ein kleines Publikum am Straßenrand gehabt. Allerdings hatte ich irgendwie so Schaltprobleme. Also die Kette war auch irgendwie mehrmals rausgesprungen und irgendwie hat es so ganz komisch geschaltet, das Fahrrad. Und ich dachte mir so, was ist los? Hab geguckt, konnte aber nichts finden. Dachte so, na gut, ich fahre einfach mal weiter. Und habe dann dadurch auch am ersten Tag meine 2 Regeln, die ich hatte, gebrochen. Nämlich einmal nicht mehr als 8 bis 10 Stunden fahren und nicht im Dunkeln fahren. weil es wurde dann immer später und immer später und ich habe irgendwie auch jetzt keinen Platz gefunden, wo ich mein Zelt hätte aufstellen können. Und irgendwann kam so ein Radfahrer um die Ecke und hat dann, weil ich gerade stand und hat überlegt, so, ja, was mache ich jetzt? Und er hielt an und meinte, ich habe einen Platten, kannst du mir helfen? Und dann haben wir irgendwie zusammen seinen Reifen da verarztet. Und er hatte genau das finale Ziel wie ich, also Guatapé. Und er ist dann wirklich mit mir mitgefahren. Also ich hatte irgendwann echt keine Energie mehr, weil es irgendwie ein richtig langer Tag dann war und es wurde dunkel. Und ich dachte so, oh Gott, was für ein Einstieg. Aber er ist dann wirklich total lieb neben mir hergefahren, hat irgendwie zwischendurch noch Wasser besorgt und so und hat mich wirklich bis zum Hostel gefahren. Und am nächsten Tag habe ich dann versucht, den Fehler zu finden an meinem Fahrrad und war in einer Werkstatt, auch so geil, ja, da musst du in so einen Souvenirshop gehen mit dem Fahrrad und dann eine Rampe runter und da ist die Fahrradwerkstatt. Und es war so ein Kellerloch, quasi wirklich ohne Fenster, wo dann irgendwelche Leute hier rumgeschraubt haben und es hat bestimmt 2-3 Stunden gedauert, bis es wieder gut war, weil was passiert war, ist, dass beim Transport im Karton, im Flugzeug, wurde vom Kettenblatt so einer der Zacken umgebogen. Und dann haben die da irgendwie versucht, das zu, also irgendwann holte er wirklich die Flex raus Und mir wurde total schlecht, weil ich dachte so, es darf nicht wahr sein. Das ist ein neues Fahrrad, was ich für diesen Trip extra zusammengestellt habe. Und jetzt flext der da irgendwie am Kettenblatt rum. Und dann holt er noch den Hammer raus und keine Ahnung. Und irgendwie mehrere Testfahrten später war dann irgendwie alles in Ordnung. Ich musste allerdings am nächsten Tag dann nochmal in eine Werkstatt und musste dann im Endeffekt, weil ich nicht das Kettenblatt wechseln konnte, musste ich eine neue Kurbel tatsächlich einsetzen lassen. Also wie gesagt, so, das war schon so ein sehr rasanter Start.
Absolut. Viele würde es jetzt interessieren, was für ein Fahrrad oder was mit, also mit was du unterwegs warst. Kannst du darüber ein bisschen erzählen?
Also ich habe, ich bin ja schon auch begeisterte Radfahrerin, aber jetzt so mit Fahrrädern jetzt irgendwie so, oh, da brauchst du am besten die Übersetzung und die Gänge und das, damit kannte ich mich halt null aus, deswegen bin ich einfach in einen Fahrradladen in Berlin gegangen und habe gesagt, so Leute, ich habe dies und das vor, könnt ihr mir helfen? Und ja, dann hatte ich wirklich so ein absolutes Herzensmensch von Fahrradmechaniker erwischt, der sich dann wirklich an einem Wochenende hingesetzt hat und Foren durchgesucht hat und Beiträge durchgelesen hat und dann gesagt, okay, pass auf, wir brauchen dies und das und das und das. Und habe mir dann wirklich ein Fahrrad so zusammenstellen lassen für die Reise. Also ich habe einen Surly Longhaul Trucker. Das ist für die Leute, die ja auch Tourenfahrräder kennen, da ist es, glaube ich, so das Nonplusultra, also das haben super viele, das ist halt ein Stahlrahmen, ne, falls irgendwie, das kann man halt dann schweißen, falls irgendwas kaputt geht, ist zwar schwerer, aber ich will ja auch keinen Weltrekord brechen, ne, also das macht jetzt nicht mehr den Kohl nicht mehr fett, wenn man sowieso dann noch zwei Taschen dran hat, genau, und ich habe das Fahrrad relativ basic ausstatten lassen, damit ich wirklich auch auf gut Deutsch gesagt, am Arsch der Heide irgendwie Ersatzteile bekommen kann oder halt irgendwie jetzt nicht die Leute da vorstehen und sagen, was ist das denn für eine Bremse hier? Diese hydraulische Scheibenbremse habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, sondern sind halt ganz normale Bremsen und genau, also komplett basic quasi ausgestattet. Und dann habe ich zwei Taschen hinten, eine Rahmentasche und vorne nochmal so eine Lenkerrolle quasi. Also es hat sich auch so ein bisschen über die Zeit so ein bisschen, gab es so eine Evolution, weil ich dann nochmal ein paar Sachen weggeschickt habe. Und erst hatte ich vorne auch noch zwei Taschen, die sind jetzt mittlerweile weg, weil man ja dann doch irgendwie noch so Feinjustierungen quasi macht. Genau.
Wie viel Kilo hast du unter dir?
Also das Fahrrad wiegt mit mit allem drum und dran. Das Fahrrad an sich wiegt irgendwie so 18 Kilo und dann habe ich nochmal so, ich würde mal sagen, so 20 Kilo Gepäck und dann, wenn halt nochmal Essen und Trinken dabei sind, kommen bestimmt nochmal so 5 Kilo drauf.
Also so 50 ungefähr?
Ja, ich würde sagen so 40, 45 ungefähr, also um den Dreh, ja.
Schon ordentlich.
Ja.
Also ist halt, also schon ordentlich, wenn du in die Berge, also in die Berge.
Ja,
Das ist halt eben das Krasse, ne?
Also, ja.
Ich habe es halt schon gemerkt. Ich habe einen Teil der Route jetzt auf unserer Tour, habe ich vorher ohne Klamotten gemacht, nur mit meinem Rennrad und dann halt mit 15 Kilo extra drauf. Und dann war schon anstrengend.
Ja. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, wenn man dann mal kurz so eine Pause, also einen Pausetag hat und das Fahrrad ohne Gepäck fährt, wie man auf einmal so denkt, so, wow, bin ich schnell.
Ja, das ist wie Wandern, wenn du eine längere Wanderung machst und dann irgendwann mal auch so einen Pausentag hast und deinen Rucksack halt eben nicht aufsetzen musst und dann irgendwie so über diese ganzen Wiesen und alles so schwebst. Das ist wie auf Wolken.
Genau.
Du bist dann Land 2 ist nach Kolumbien Ecuador gewesen. Mhm. Und Ecuador ist ja auch war ich auch schon mal, schon auch ein sehr cooles Land. Total kontrastreich, wenn man halt einfach so Quito nimmt und dann irgendwie so, den Rest des Landes. Wie war das?
Ja, ich fand Ecuador richtig cool auch, weil du halt irgendwie, du kannst morgens in den Anden aufwachen und abends am Strand ins Zelt klettern. Das finde ich ziemlich cool, weil man wirklich, weil es ist ja relativ klein, also für Anden, jetzt wenn man andere südamerikanische Länder mal vergleicht. Und ja, du hast irgendwie wirklich alles, also du hast ja quasi alles, was Südamerika hat, irgendwie die Berge, die Küste, den Dschungel, hast du alles in einem Land komprimiert. Das fand ich irgendwie total faszinierend. Für mich war Ecuador auch, also generell in Südamerika fand ich, die Leute sind halt so offen und freundlich und gastfreundschaftlich auch. Also wirklich so Leute, die anhalten und dir irgendwie Wasser geben und so und irgendwie so glücklich auch. Und das fand ich in Ecuador ganz, ganz extrem auch zu spüren. Ich wurde von in Quito wurde ich von der Familie adoptiert. Da wurde ich die haben mich wirklich überall mit hingenommen, auch auf eine Babyshower. Also die amerikanischen Trends, die dann halt weltweit quasi einziehen, gibt's auch in Ecuador Babyshowers. Und da war halt so eine riesige Familie, also da waren bestimmt, keine Ahnung, 40 Leute oder so, in so einem mini kleinen Raum. Und die haben dann irgendwelche Spiele gespielt. Das erste war, du musst irgendwie so vier Leute gegeneinander antreten und aus so Baby-Trinkflaschen Bierechsen. Also da weiß man schon mal, die Stimmung war gut. Und ich musste dann irgendwann gegen vier Männer antreten und eine Geburt quasi ja, auf die Bühne bringen. Also mir wurde eine Puppe unter den Pulli gesteckt und dann sollte ich da irgendwie so tun, als ob ich jetzt gerade ja gleich in den Kreißsaal geschoben werde. Ich habe gewonnen tatsächlich, eine Tupperdose, die mich bis heute noch gute Dienste leistet. Also wirklich sehr ja aufgeweckte Leute. Und ja, also von der Landschaft, ich glaube, ich habe da auch das erste Mal gemerkt, so, dass ich wirklich ein Bergmensch bin auch. Weil, wie gesagt, ich war vorher halt irgendwie mal so ab und an mal irgendwie in den Bergen, aber ich bin auch in so einer Region aufgewachsen, wo es Berge gibt, aber jetzt nicht so Gebirgeberge, so, wo man sich denkt, so, Alter, krass. Und das ist auch für mich immer so krass, diese Momente auf dem Fahrrad, wenn man irgendwie so, du fährst um die Ecke und auf einmal siehst du diese Riesenlandschaft mit diesen Riesenbergen. Ist bei mir auch so, dass ich dann ganz oft anfange vor Freude zu heulen, weil ich mir einfach denke so, oh mein Gott, das ist so schön. Und das hatte ich in Ecuador wirklich sehr oft auch. Ja. Und der Grenzübergang allerdings war ziemlich emotional für mich, weil ja, wie gesagt, halt, das war 2019 und die Situation ist wahrscheinlich noch ähnlich jetzt, aber ich bin halt auf der kolumbischen Seite auf die Grenze hinzu und habe dann schon so ganz viele UNICEF-Zelte gesehen und Pappkartons auf dem Boden und so. Und da saßen halt ganz viele Venezolaner und Venezolanerinnen mit Kindern und Gepäck und was weiß ich, weil die halt ja auf der Flucht im Endeffekt waren und haben da irgendwie Stunden gewartet, bis sie über die Grenze können. Und ich bin halt mit meinem magischen deutschen Pass, irgendwie war das ein Ding von einer Viertelstunde, bis ich auf der anderen Seite war. Und den ganzen Tag war es halt dann so, dass mich irgendwie entweder habe ich Leute überholt, die zu Fuß unterwegs waren mit Sack und Pack, oder es haben mich irgendwelche LKWs oder Pickup-Trucks überholt, wo hinten Leute drauf waren. Das hat mich emotional halt nochmal so richtig aus den Schuhen gehauen, weil ja, im Endeffekt sind die noch eine längere Strecke als ich an dem Zeitpunkt gelaufen, getrampt oder wie auch immer. Und ich bin es halt gefahren zum Spaß, so, weil ich eine Reise mache und die versuchen halt irgendwie irgendwo ja, ein neues, besseres Leben zu finden. Also ja, ich glaube, das ist halt auch das am Fahrradfahren, dass die Reise sehr, sehr emotional sein kann, weil man eben genau diese Sachen sieht und nicht halt nur mit dem Bus von A nach B fährt.
Ja, absolut. Venezuela hat ja gerade irgendwie also eine wirklich richtig krasse Wirtschaftskrise.
Ja.
Inflation, da ist unsere Inflation in Deutschland ein Scheißdreck gegen.
Ja.
Was da abgeht, ist einfach überhaupt alles nichts wert. Das ist sogar so krass, dass sie halt, ich glaube, ein paar Nullen von ihrer Währung entfernt haben, damit
Ja.
man einfach noch irgendwie die Beträge aussprechen kann. Also, weil die halt irgendwie von Millionen und Billionen sprechen, um halt irgendwie eine Flasche Milch zu kaufen oder so.
Ja.
ziemlich, ziemlich extrem. Wie war das für dich in Ecuador mit der Höhe? Das ist ja dann doch deutlich höher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als zum Beispiel auch Kolumbien. Quito liegt ja schon bei 3000 irgendwas, glaube ich, und du bist ja dann auf fast 5000 Metern unterwegs.
Ja, also ich habe tatsächlich nicht so die krassen Probleme mit der Höhe. Es ist nur, in Anführungsstrichen, nur eine Sache, die aber sehr unangenehm ist. Ich bin nachts dann, die ersten 3 Nächte oder so, wenn ich auf so einer Höhe ab 4000 Metern Höhe war, bin ich nachts aufgewacht, so mit richtiger Atemnot. Also ich bin dann auch direkt hoch mit meinem Oberkörper, so wirklich so nach Luft geringt und dachte, ich ersticke. Also für so einen Bruchteil habe ich wirklich gedacht, so Gott, ich ersticke jetzt. Bis man dann, auch wenn man gerade so aus dem Schlaf aufgeweckt wird quasi, vom eigenen Körper, der eigentlich nur ja versucht, einfach am Leben zu halten. Und dann ging es aber, also die ersten 3 Nächte habe ich dann schlecht geschlafen, was natürlich dann irgendwann, ist man auch sehr gerädert, wenn man dann halt auch fährt und also irgendwie auch anstrengende Tage hat. Aber ich habe es meistens so gemacht, weil man steigt ja von der Höhe, ich glaube, es ist krasser, wenn man halt jetzt mit dem Auto fährt, weil man dann diese Höhenunterschiede halt in einem super schnell kurzen Zeitraum macht. Mit dem Fahrrad ist man ja aber relativ langsam unterwegs so und macht diese Höhenschritte langsamer als mit dem Auto. Deswegen ist das schon mal ganz gut. Aber ich habe es meistens dann auch so gemacht, dass ich dann erstmal, wenn ich jetzt ab so 3500 Metern höher, habe ich dann irgendwo einen Tag so 1 bis 2 Tage Pause gemacht, um mich einfach zu akklimatisieren. Man findet zwar auch an jeder Ecke diese Coca-Blätter, aber das war jetzt nicht so meins, so dieses, also es gibt davon Tees oder man kaut die und hält den in den Backen. Also deswegen sieht man auch oft so Bilder, wo die Leute so dicke Hamsterbacken haben. Dann weiß man, dass die voll mit Coca-Blättern sind, weil die halt für die Höhen, also einem helfen, dass man jetzt nicht Höhenkrankheit bekommt oder so. Aber ansonsten hatte ich da eigentlich keine Probleme. Auch so was vom Fahren her. Klar, man hat dann, wenn man halt einen Tag hat mit viel Steigung, ist man dann halt schon gut K.O. Aber wie gesagt, ich bin halt so ein kleines Stehaufmännchen. Das hat mir eigentlich keine Probleme gemacht. Aber ich habe dadurch auf jeden Fall noch mal viel mehr Respekt für meinen Körper auch bekommen.
Ja, also ich finde, diese Höhenkrankheit hat ja nichts mit fit oder unfit zu tun. Du bist ja zu dem Zeitpunkt, also allgemein bist du sehr fit, aber zu dem Zeitpunkt dann mega fit gewesen. Ja. Ich bin auch jetzt auch nicht so mega unfit, aber ich habe zum Beispiel mit der Höhenkrankheit in Ecuador halt mega Probleme gehabt. Ne? Vor allem natürlich, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich halt mal mit dem Auto irgendwo hochgefahren bin. Wir sind da irgendwie auf den Cotopaxi hochgefahren auf 6000 Meter. Mhm. Als ich da oben rausgekommen bin, ich konnte noch nicht mal irgendwie um den Bus laufen, um zu pinkeln. Da ist mir schon schwarz vor Augen geworden. Ich konnte gar nichts mehr machen. Auf einer Wanderung war es dann schon wieder ein bisschen besser, aber auch da war es nicht so sonderlich gut. Da wurde mir auch irgendwie diese Coca-Blätter und so weiter angeboten, aber die sind ja so unglaublich bitter auch. Mhm. Das war jetzt auch nicht so mega geil. Dann habe ich irgendwie die ganze Zeit Schokolade und irgendwelche Gatorades und weiß ich nicht was zu mir genommen, um da irgendwie halbwegs klar zu kommen, aber ich habe halt irgendwie so total verschwommene Erinnerungen an Ecuador.
Ach krass.
Und das ist halt eben dann schon irre. Nach Ecuador kommt dann für dich Peru und da hast du dann viel mit Regen und Schlamm und wenig asphaltierten Straßen so Probleme gehabt, ne?
Ja, genau. Also Peru hat halt ein super großes Netz aus Straßen, die einfach nur Offroad quasi sind. Also irgendwelche Schotterpisten in sehr vielen Variationen von easy peasy Gravel quasi zu, ach Gott, warum ist jetzt hier Sand oder riesengroße Steine? Man kommt irgendwie mit 5 km/h voran. Ich hatte mich da sehr drauf gefreut, allerdings war halt dann Regensaison und das ist halt dann ziemlich blöd, wenn es irgendwie den ganzen Tag geregnet hat und dann bist du da auf einmal auf so einer Schlammpiste. Und genau das war mir passiert. Also ich bin, hatte mich richtig doll gefreut, es war irgendwie so ein, es war relativ im Norden Perus auch. Da gab es so eine Serpentinenstraße, wo irgendwie so, keine Ahnung, 22 Serpentinen auf der einen Seite runter und auf der anderen Seite hoch. Das ist so für viele der Albtraum. Für mich, ich denke so, ja, geil, das macht richtig Bock. Und dann kam ich da an und ich plane meine Strecken immer mit Komoot und das sagt einem dann ja auch immer so, ja, da ist Asphalt, da ist irgendwie loser Straßenuntergrund. Und ja, man weiß zwar nie, ob das wirklich stimmt, aber oft stimmt's. Und da stand halt eigentlich Asphalt. Allerdings war das eine riesen Baustelle und ich bin dann irgendwie so, dachte dann so, ja, das wird schon passen. Und bin dann so im dicksten Schlamm irgendwie die ersten drei Serpentinen runter. Und ich habe halt Schutzblech an meinem Fahrrad. Und irgendwann war diese Schicht zwischen Reifen und Schutzblech so fett und fest, dass ich quasi weder vor noch zurückgekommen bin. Und ja, dann hing ich da in the middle of nowhere an diesen Serpentinen und es gab halt auch kein Verkehr, der irgendwie hoch oder runter gefahren ist. Es hat geschifft wie aus Eimern und ja, ich dachte nur so, okay, was mache ich jetzt? Aber genau das sind die Situationen, die ja auch immer, auf die man dann jetzt blicke ich zurück und kann darüber lachen. In der Situation selbst war es so, oh, fuck. Ich habe dann kurz mein Fahrrad halt stehen lassen, also weil, ja, kam ja eh nicht weiter, weil ich so Bauarbeiter oben gesehen hatte und bin dann zu denen gegangen und habe die gefragt, ob irgendwie die Baustelle endet oder so. Und die meinten so, nee, das ist alles so, auch auf der anderen Seite. Und die waren aber so ein bisschen so, ja, hier, jetzt stören uns mal nicht beim Arbeiten. Dann bin ich wieder zurück zum Fahrrad gegangen und dann kamen andere Bauarbeiter, die gerade den Berg wieder hochgefahren sind. Und die hatten dann Mitleid mit mir, weil ich war auch dann von oben bis unten mit Matsch voll und habe irgendwie versucht, den Matsch da zwischen dem Schutzblech und den Reifen rauszubekommen. Und die haben mich dann wieder mit hochgenommen in das nächste Dorf. Da habe ich dann wieder direkt super liebe Leute, die so ein kleines Hotel hatten. Die meinten dann so, oh Gott, wie siehst du denn aus? Und hatten auch direkt Mitleid mit mir. Und haben dann erstmal meinen so, hier, wir waschen deine Sachen und du kannst in einem Zimmer schlafen umsonst. Und für mich war dann klar, dass ja vielleicht jetzt in den Bergen zur Regenzeit halt nicht der beste Ort ist. Und dadurch, dass ich aber entweder halt dann wieder dieselbe Strecke zurück hätte fahren müssen oder aber über diese ja, Mission Impossible Serpentinen, habe ich dann gedacht, gut, dann nehme ich so ein Kollektivo, also so einen Kleinbus, über Nacht an die Küste und fahre dann an der Küste weiter. Und habe dann halt mein Fahrrad alles sauber gemacht und Klamotten sauber gemacht und da gepennt. Und dann bin ich in das Kollektivo, das Fahrrad aufs Dach geschnallt. Und dann ging das aber genauso weiter. Also das Kollektivo kam dann kaum die Berge hoch. Es war dann wirklich so, dass wir an so einer richtig steilen Steigung so, du guckst links, hast irgendwie Abgrund von was weiß ich, wie vielen Metern es runtergeht. Rechts ist der Hang und die Straße ist nicht sehr breit und du hängst irgendwie auf dem Matsch und das Auto versucht hochzufahren, schlittert wieder runter, bremst ab und ich dachte mir nur so, oh Gott, ich werde hier sterben. Und dann wurde alles getoppt in dem Moment, als der Fahrer zu seinem Beifahrer sagte, ja, die Bremse funktioniert nicht mehr. Ja, und dann sind wir bis zum Morgengrauen tatsächlich nur mit Handbremse gefahren. Und ich, also ich bin jetzt kein christlicher Mensch oder so, aber ich habe wirklich gebetet und dachte so, das darf jetzt nicht wahr sein. Ich möchte nicht hier irgendwie den Abhang runterkullern oder so. Und dann, Gott sei Dank, waren zwei der Leute, die im Auto waren, Mechaniker. Und die haben dann am nächsten Morgen versucht, dieses Auto zu reparieren. Und wir haben es dann irgendwie, ich glaube, es hat dreimal so lange gedauert, als es eigentlich dauern sollte, die Fahrt, haben wir es dann an die Küste geschafft. Und ich habe wirklich so ungefähr den Fußboden geküsst, als ich aus diesem Buschen rausgekommen bin. Das war sehr extrem.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist natürlich, aber ich finde das auch, die machen das auch mit einer Lockerheit, dann darüber hinwegzusehen, dass ein so lebenswichtiges Instrument wie eine Bremse nicht funktioniert und dann, naja, wir haben ja noch die Handbremse. Genau. Ja, egal. Also das finde ich halt schon immer sehr erstaunlich und natürlich auch gefährlich, aber so funktioniert das halt eben in anderen genau. Teilen der Welt. Da gibt es halt eben keinen TÜV.
Ja.
Du wolltest ja dann eigentlich auch noch nach Bolivien, aber Bolivien hast du dann ausgelassen, ne?
Genau, weil ich hatte, also ich war in so einer WhatsApp-Gruppe von Leuten, die halt irgendwie mit dem Fahrrad in Südamerika unterwegs sind und die hatten dann, also ich war die Proteste aus Ecuador ja schon, kannte ich ja schon, da bin ich auch durch Dörfer durchgefahren, wo irgendwie brennende Reifen für mich aus dem Weg gezogen worden sind und ich bin dann an brennenden Bussen vorbeigefahren, aber die Leute waren halt entspannt und ich habe dann aber von anderen Radreisenden gehört, dass sie in Bolivien ja sehr aufgebracht waren und halt auch irgendwie mit Steinen geworfen haben auf Radfahrer und dann die Straßenblockaden auch wirklich so krass waren, dass man jetzt nicht mal gerade ein Fahrrad drüber hieven konnte oder so. Und deswegen habe ich mich dann halt dafür entschieden, ja, ich wollte es dann eigentlich halt später den Schlenker fahren, den ich dann halt erst 2 Jahre später fahren konnte, dank der Pandemie. Genau deswegen hatte ich das jetzt dann erstmal geskippt. So.
Straßenbarrikaden hast du aber auch gehabt, ne? Du hast die dann, glaube ich, ein bisschen später in Chile gehabt, wo sie dann auch die Barrikaden für dich geöffnet haben, die brennenden Reifen zur Seite gelegt haben.
Ja, also das ist schon ein krasses Gefühl, ne? Wenn du wirklich so auf so ein Dorf zufährst und du siehst schon die Rauchschwaden und denkst dir so, okay, ja, und du weißt ja auch nicht, wie sind die Leute drauf, ne? Ich meine, das war halt ja in den Ländern meist damit angefangen, dass irgendwie entweder die Spritpreise oder die Metropreise erhöht worden sind. Und zwar zu einem Preis, wo man sich jetzt mit einem deutschen Denken quasi denkt, so, ja, what? Aber halt, ne, wenn man das jetzt nochmal auf südamerikanische Länder übersetzt, ist das halt nochmal viel krasser gewesen, weil deren Einkommen ja geringer ist und dann halt so eine Erhöhung von, ja, sowas wie Metro oder Sprit, also wirklich, was die Leute ja von A nach B auch bringt, da sind die halt schon auch zu Recht halt auch auf die Barrikaden gegangen. Ja, aber du weißt halt nicht, wie sind die jetzt drauf und du fällst halt auch auf, ne? Also sowieso schon, du fährst da irgendwie so mit straßenköterblonden Haaren irgendwie, mit so bunten Taschen am Fahrrad, fährst irgendwie durch dieses Dorf und die Leute denken sich, okay, was bist du? aber es war immer super entspannt. Also die haben dann wirklich mir auch geholfen, das Fahrrad irgendwie über die Straßenblockaden, also manchmal waren das umgestürzte Bäume, manchmal irgendwelche Erdhaufen, drüber zu hieven und so. Und dann hat man sich selbst gegenseitig viel Glück gewünscht. Aber ja, jetzt irgendwie dann Gefahr zu laufen, mit Steinen zu bewerfen oder irgendwo wirklich dann festzuhängen, ja, da habe ich dann gedacht, gut, dann umschiffe ich das. Erstmal Bolivien, ja.
Ja, also in Chile ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die Proteste da so krass abgegangen sind, ist, wie du gerade gesagt hast, die Metro in Santiago de Chile, die so krass erhöht worden ist. Und im Rest des Landes sind, glaube ich, ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, vielleicht weißt du das noch, was der Grund war, aber irgendeine Ressource wurde so krass erhöht. Ist das Wasser gewesen oder ist das Öl gewesen? Ja. Ich weiß es nicht, aber ja. Das war halt der Grund, warum das so krass abgegangen ist. Und wie krass angespannt die Situation war, hast du ja zum Beispiel auch gemerkt, als du in Santiago, glaube ich, in der Bank warst, oder?
Ja, genau. Also ich hab Geld abgehoben und die Banken, es war sowieso, also alle Banken, alle Schaufensterläden, weil also Chile ist ja ein sehr reiches Land eigentlich in Südamerika und dann hast du halt auch irgendwelche, keine Ahnung, jetzt irgendwie H&M und was weiß ich, also wirklich so Geschäfte, die du sonst in anderen Ländern von Südamerika eher nicht findest. Und deren Schaufenster waren halt alle komplett verrammelt mit Wellblech oder mit Holz und so. Und halt die Banken vor allem auch. Und ich stand am Geldautomat und wollte Geld abheben. Und auf einmal, ich hörte halt dann diesen Gesang von draußen, ne, weil die irgendwie ihre Protestgesänge. Und auf einmal das Sicherheitspersonal total aufgedreht und lässt irgendwie die Gitter runter von, wenn die Bank halt geschlossen ist, ne, also diese Sicherheitsgitter. Und ich ziehe mein Geld raus und denke so, okay. Und dann habe ich dann irgendwie den Sicherheitsmann gefragt, so, muss ich jetzt hier drin bleiben? Und er hat dann irgendwie so eine Seitentür aufgemacht, dann konnte ich wieder raus. Und im Endeffekt war das super entspannt. Das war halt einfach irgendwie so, es hätte auch eine, keine Ahnung, so eine Karnevalsparade sein können oder so. Die hatten halt irgendwie alle so weiße T-Shirts an und haben dann irgendwie so hier so Musikinstrumente in den Händen gehabt und haben ihren Gesang da gemacht. Das war jetzt nicht so, dass irgendwie die Sachen angesteckt haben und randaliert hätten oder so. Aber trotzdem war es halt irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man dann in der Bank steht und auf einmal geht alles runter und denkt so, okay, was passiert jetzt?
Ja, das muss schon eine sehr, sehr seltsame Situation gewesen sein. Ja. Einfach allgemein diese Angespanntheit in diesem Land oder auf diesem Kontinent zu dieser Zeit.
Ja, oder auch wenn du durch die Stadt fährst und denkst so, oh, warum brennt es gerade so in der Nase? Und dann wird ja halt klar, hier wurde anscheinend irgendwie Tränengas gesprüht, weil die sind ja auch sehr, ja, sehr krass gegen die Proteste vorgegangen, ne? Also, das war schon krass auch zu spüren. Und was ich aber auch ganz schön fand, war dieses, ich habe irgendwo so ein Graffiti gesehen, wo auf Spanisch stand, wir sind nicht im Krieg, sondern wir sind zusammen oder wir halten zusammen. Das fand ich ganz schön, weil es natürlich auch in den Medien so dargestellt wurde, so, ja, die randalieren hier, aber sie hatten ja auch einen Grund und im Endeffekt war das deren Mittel, um halt, ja, dagegen anzukämpfen, so.
Ist ja damals auch viel Polizei und Militär übergelaufen auf die Seite der Protesten. Und dann, das war ja, das war ja viel durcheinander. Du bist dann weiter nach Patagonien weitergereist, weiter südlich. Also ich meine, Patagonien ist ja nur eine Region, ist ja kein eigenes Land, aber das ja geteilt wird von Chile und Argentinien. Und ich möchte jetzt hier an der Stelle auch nochmal schon jetzt schon mal die Triggerwarnung halt ja vorwegnehmen für das, was jetzt kommt. Wir haben ein langes Vorgespräch vor ein paar Wochen schon mal geführt über dieses Thema. Du bist fein damit, darüber zu sprechen, was jetzt kommt. Ich habe es auch schon in der Intro schon mal angesprochen. Genau, lass uns mal darüber sprechen, was dann passiert ist, als du in Patagonien warst.
Genau, also das war quasi ganz am Ende von Patagonien, weil ich, als ich dann in Ushuaia war und dann die Pandemie ausgesprochen wurde quasi, war für mich klar, ich will nach irgendwie auf direktem Weg nach Buenos Aires kommen und es fährt halt eigentlich auch fast keiner mit dem Fahrrad an der Ostküste Argentiniens Richtung Norden, weil du die ganze Zeit Gegenwind hast und wirklich durch die Pampa fährst. Und deswegen habe ich mich entschieden zu trampen. Und ja, im Endeffekt, also ich bin in meinem Leben ja super viel gereist und dann ist genau da alleine als Frau und habe das auch immer gesagt, so, yes, Frauen, so solo female travelers, richtig stark. Und dann ist im Endeffekt genau das passiert, wovor halt generell, glaube ich, auch jede Frau Angst hat. Ich wurde Opfer eines sexuellen Übergriffs. Also wie gesagt, ich wollte trampen. Und der erste LKW hat mich auch so 300 Kilometer mitgenommen. Und dann, ich hatte so ein Schild halt irgendwie Norden, Buenos Aires, habe das vor mir gehalten. An dem Punkt, wo der erste LKW mich abgesetzt hat, hat dann der zweite LKW mich aufgepickt. Und der meinte tatsächlich so, ja, ich fahr halt bis nach Buenos Aires. Und ich konnte mein Glück kaum fassen und dachte so, wow, cool, jetzt irgendwie muss ich nicht 10.000 Mal in der Pampa irgendwie aussteigen und wieder einsteigen. Genau, und dann war mir auch klar, dass das jetzt irgendwie so 2 Tage, 3 Tage Fahrt werden, weil das ja schon nochmal so 3.000 Kilometer oder so sind. Und ich wollte abends halt in meinem Zelt neben dem LKW zelten, weil mir klar war, ich will halt nicht mit diesem Mensch jetzt irgendwie in dem Fahrerhäuschen da irgendwie schlafen. Also er hatte so eine kleine Matratze hinter den Sitzen. Und es war auch ganz entspannt vorher die Situation. Er hat zwar so ein, zwei Fragen gestellt, wo ich mir dachte, so, okay, das ist jetzt ein bisschen grenzwertig, irgendwie so irgendwie gefragt, wann ich das jetzt mal in der Beziehung war und sowas alles. Also ja, aber es war eigentlich alles entspannt und dann abends meinte ich würde gerne mein Zelt aufbauen. Das Problem war halt, dass er all meine Sachen unten unter den LKW in so ein abgeschlossenes Fach getan hatte. Mein Fahrrad war hinterm Führerhäuschen so oben angeschnallt. Ja, und er wurde dann richtig empört und meinte so, ja, ich bin ein guter Mensch. Du kannst auch hier schlafen. Und da meinte ich so, ja, nee, aber dann, du musst ja morgen fahren, dann schlaf du auf der Matratze und ich irgendwie hier auf dem Beifahrersitz. Und meinte er so, nein, 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 und wurde dann auch schon so ein bisschen, ja, fast wie sauer. Und ja, im Endeffekt habe ich mich dann in dieses Bett gelegt und er hat sich dann halt direkt daneben gelegt und ja, hat dann halt angefangen, mich anzufassen und ich habe halt direkt gesagt so, nein, nein, habe seine Hand immer weggemacht und so. Und er ist dann irgendwann nochmal aufgestanden und meinte, er fährt jetzt nochmal ein paar Stunden und ich war einfach nur so schockiert. Ich bin dann irgendwie direkt eingeschlafen und bin dann aufgewacht. Ja, mit seinen Händen an meinem Körper. Und dann war das wie so ein, ja, wie so ein Kampf, dass er jetzt irgendwie aufhört, mich anzufassen. Und irgendwann hat er mich auf den Rücken quasi gepresst und irgendwann habe ich dann halt so angefangen zu schreien und konnte mich aus seinen Händen winden und habe mich dann wirklich an diese Wand gepresst. Und im Endeffekt hat der, ich glaube, das hat ihn dann irgendwie so ein bisschen, ja, irritiert, aber er kam dann an und hat mich trösten wollen. Also es war einfach, ich glaube, in dem Moment war ich dann auch einfach wie im Schock so. Und er hat dann halt auch nicht mehr versucht oder so, aber er lag dann halt neben mir und hat dann an sich selbst rumgespielt und so. Und am nächsten Tag musste ich halt, weil wir waren in der Pampa, also der LKW war wirklich in the middle of nowhere geparkt. Ja, ich war dann darauf angewiesen, also ich bin dann wirklich noch 12 Stunden mit ihm mitgefahren, bis er mich dann irgendwo an einer Tankstelle in einem der wenigen Dörfer, die es da auf dem Weg gibt, ausgesetzt hat, weil er meinte, er könne mich jetzt nicht mehr mitnehmen. Und dann war ich halt frei quasi und ja, bin dann erstmal, habe mein Zelt an der Tankstelle aufgebaut und bin dann erstmal in Tränen ausgebrochen, weil das, also es war einfach alles too much so, ja. Und das hat mir natürlich auch, weil dann, ich bin ja dann kurz danach halt, musste ich nach Deutschland fliegen wegen der Pandemie und irgendwie war das, es war halt super viel. Ich hatte das Glück, dass ich sowieso vorher schon eine Therapeutin hatte, die habe ich dann angeschrieben und die hatte Gott sei Dank einen Platz frei und ich konnte halt direkt quasi mit einer Therapeutin darüber sprechen, weil das einfach in dem Moment auch einfach alles zu viel war. Und ja, es hat mich dann auch im Endeffekt viele, also die ganze Pandemiezeit habe ich daran gearbeitet, das zu verarbeiten. Und es gibt sicherlich jetzt auch noch Tage, wo ich, wo mich das beeinflusst auch. Und das hat meine Art und Weise zu reisen auch geändert. Und ja, ich glaube, es ist halt einfach auch die, so das Worst-Case-Szenario quasi, so das, ja, einen auch so dieses, wo man vorher denkt, so, ich bin eine Solo-Female-Travelerin, ich fühle mich super stark, das einen super, super klein macht, aber ich habe direkt war in mir drin so dieses, nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich lasse mich nicht klein machen von diesem Typen. Ja.
Ja, es ist also eine total krasse Geschichte und tut mir total leid, dass du das durchgemacht hast und dieses Erlebnis gehabt hast. Sehr gut, dass du halt sofort jemanden gefunden hast, der darüber spricht. Ja. Und dass es halt eben auch nicht noch weiter gegangen ist. Ist schon schlimm genug, wie weit es gekommen ist. Ich versuche da jetzt so sensibel wie möglich mit dem Thema umzugehen. Wir haben darüber gesprochen vorher. Ja. Inwieweit hat dich das verändert, also deine Art und Weise zu reisen? Also ich finde ja total klasse, du bist ja dann nach der Pandemie wieder zurück und hast deine Reise ja beendet. Du bist ja jetzt wieder zurück in Europa. Aber inwieweit, du bist ja vorher so ganz, ja, unvoreingenommen gereist. Mhm. Das macht ja was mit jemandem.
Ja. Ja, also das ist so ein ganzer Mix aus verschiedensten Dingen. Also zum einen genau das, was du meinst, ne, so dieses, das ist irgendwie ein Teil von mir, dass ich, und auch so die Art und Weise, wie ich reise, ist dieses jedem Menschen offen gegenübertreten und halt unvoreingenommen und auch so, ja, jetzt nicht naiv, ne? Ich finde, dass man, oder ich weiß, dass jeder Mensch so ein inneres Wahnsinnsthema hat. Und ich glaube, wenn man alleine reist, merkt man das auch sehr doll, ne? Also wenn man schon mal irgendwie in so einer seltsamen Situation war, merkt man, dass man innen drin, fast bevor man in dieser seltsamen Situation ist, das Warnsystem so, oh, hier ist was Komisches in der Luft macht quasi. Und ich wollte dem weiter vertrauen. Ich wollte aber jetzt auch nicht, dass ich durch diesen Übergriff der quasi ja auch zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ne? Also das heißt ja, also ich bin super lange schon in meinem Leben allein durch die Welt gereist und habe mehr Gutes erlebt als Schlechtes. Und das war jetzt wirklich so, und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Auch wenn es Tage gibt, wo man dann halt irgendwie, wo das jetzt nicht so präsent ist dieses Jahr. Ich war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber ich möchte weiterhin meinen festen Glaubenssatz beibehalten, dass es mehr gute Menschen als schlechte Menschen da draußen gibt. Und das ist manchmal super schwierig, wenn man mal so einen schlechten Tag hat, daran weiter zu glauben. Aber im Endeffekt ja, muss ich mich dann manchmal auch aktiv daran erinnern, wie viel Gutes mir passiert ist. Und dass auch ich zum Beispiel in Peru von einem LKW-Fahrer in einem Sandsturm gerettet worden bin, der mich irgendwie ein paar Kilometer mitgenommen hat. Und der halt nett war, also dass ich mehr positive als negative Erfahrungen gemacht habe. Natürlich hat es mich auch sehr beeinflusst, was jetzt Männer angeht. Also da war ich sowieso vorher, ist man, glaube ich, wenn man als Frau alleine unterwegs ist oder generell leider, ja, auch vorsichtig beziehungsweise achtet sehr auf ja Red Flags im Endeffekt. Es hat sich schon auch, also ich rede nach wie vor mit Männern und so, aber es gibt halt auch Tage, wo ich dann mir denke so, nee, also ich hatte jetzt auch in Marokko ein paar Situationen, wo halt irgendwie Männer mich angewunken haben und irgendwas gesagt haben und ich dachte so, ich halte jetzt nicht an und ich frage nicht, also selbst wenn die jetzt irgendwie vielleicht Wasser brauchen oder keine Ahnung, fahre ich halt in dem Moment weiter. Und ja, also ich würde auf jeden Fall nicht mehr trampen. Ich musste jetzt auf der Reise in Chile, war ich in einer blöden Situation, dass ich krank war und es war dunkel und es gab kein Licht und ich war quasi darauf angewiesen, auf fremde Hilfe und bin dann bei so einem Abschleppwagen mitgefahren. Aber ich habe ihn gefragt, als erstes hast du Töchter? Und er hat irgendwie 5 Töchter und dann dachte ich, okay, das wird schon irgendwie gut gehen. Aber es gibt natürlich, ich glaube, das wissen auch alle Leute, die sowieso mit mentaler Gesundheit oder Traumata zu tun haben, dass es ja auch so ein Auf und Ab ist. Also ich hatte in Brasilien zum Beispiel so einen Tag, wo ich eine Strecke hatte, wo ich viele LKWs, wo es viele LKWs gab und wo ich an vielen Rastplätzen vorbeigefahren bin, wo halt LKWs geparkt waren mit zugezogener Gardine. Und das ist immer so ein Trigger für mich. Und es gibt Tage, an denen ich den Trigger gut mit meinen Techniken, die ich gelernt habe, quasi umschiffen kann. Aber es gibt Tage, wo ich dann merke, so okay, es geht jetzt einfach nicht mehr. Und dann habe ich an diesem Tag halt mir auch einfach irgendwo ein Hotel gesucht, egal wie viel es jetzt dann gekostet hat im Endeffekt, so das nächste Hotel, ich bin hingefahren und habe irgendwie Netflix geguckt und habe einfach gedacht, so okay, ich brauche jetzt irgendwie ja, Self-Care im Endeffekt, weil der Tag halt einfach mental zu Ende war sozusagen. Es hat mich natürlich auch so ein bisschen, ich möchte halt mehr über das Thema sprechen, auch wenn es mir selber halt schwerfällt. Also es ist natürlich jetzt keine schöne Geschichte, die man irgendwie so lockerflockig erzählen kann oder so, aber ich möchte darüber sprechen, weil ich denke, dass generell darüber mehr gesprochen werden sollte. Auf der einen Seite, um Betroffene und Opfer den Mut zu geben, die sich vielleicht noch nicht geöffnet haben und das mit sich rumschleppen, sich zu öffnen, Hilfe zu suchen vielleicht auch. Und auf der anderen Seite auch, um den Umgang mit den Opfern oder mit solchen Geschichten, dass da mehr gelernt wird, weil ich habe wirklich Reaktionen gehabt von, ja, aber er hat dich ja nicht vergewaltigt, dann ist ja auch nichts passiert, über, dann beim nächsten Mal besser nicht trampen, ne? Oder warum bist du denn überhaupt getrampt? Das ist doch klar, dass sowas passiert. Das sind halt alles so Sachen, die man in dem Moment nicht gebrauchen kann, weil für mich war es auch, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mich wirklich als Opfer gesehen habe auch. Ich habe gedacht, ich habe Schuld. Und wenn man dann so eine Reaktion gibt, dass ja, das tut der Person nicht gut. Genau, also deswegen glaube ich, ist das nochmal so mehr zu so einem Thema von mir auch geworden.
Also Ich würde nochmal gerne genau auf diese Situation, auf diese, auf diese Antworten, die du jetzt gerade auch angesprochen hast. Also das von Marokko, das wollte ich auch gleich nochmal ansprechen, weil du jetzt gerade da warst und das ja natürlich auch so ein Land ist, wo vielleicht Frauen unter den Männern halt in deren Kultur halt sind und wie das so für dich war. Aber nochmal kurz zurück auf du hast gerade diese Antworten angesprochen, die Menschen so lapidar von sich geben, ohne drüber nachzudenken und die einfach total gar nicht gehen. Und du hast auch die Situation ziemlich direkt danach gehabt. Und ich möchte, wir können das hier jederzeit abbrechen, ne? Du musst einfach nur sagen, jetzt nicht und dann ist alles gut. Aber ich möchte diese Antwort kurz hervorheben, weil sie halt vielleicht auch sowas zeigt, wie Menschen nicht nachdenken und wie unsensibel sie sind und wie sie einfach irgendwas raushauen, ohne einen Plan zu haben. Und zwar ist, ich glaube, Lukas heißt er oder hast du ihn genannt, der Fahrer, der Täter, hat dich an der Tankstelle rausgelassen, da war ein Busunternehmen, du hast ein Ticket gekauft und dieser Ticketverkäufer, der hat gefragt, was passiert ist und so weiter und ob du vergewaltigt worden bist, was du verneint hast und daraufhin hat er gesagt, ja, dann ist ja nichts passiert, stell dich doch nicht so an. So oder so ähnlich.
Ja.
Und das hast du ja scheinbar auch mehrmals gehört, beziehungsweise in unterschiedlicher Art und Weise. Und sind wir hier in einem Raum, also in einem Podcast, wo wir halt darüber sprechen können, wie viel solche Antworten sind. Wie bist du damit umgegangen? Beziehungsweise welche Tools hat dir deine Therapeutin oder so auch an die Hand gegeben, damit umzugehen?
Ja. Also in dem Moment da mit diesem Lukas, da konnte ich überhaupt nicht reagieren, weil ich, also hinzu kam ja, dass ich bin zu diesem Busschalter gegangen und der LKW war ja draußen noch geparkt.
Das kommt noch dazu,
Was ich gar nicht wusste, genau. Also es war wirklich so eine absolute Panikreaktion. Und das macht halt sehr viel mit einem, ne? Also so auch so dieses, wir sind ja auch so ein bisschen so in Anführungsstrichen erzogen worden, dieses jetzt stell dich mal nicht so an und ne, mentale Gesundheit, da spricht ja irgendwie niemand drüber und oh Gott, du gehst zum Therapeuten und so. Und dann zu denken so, ja stimmt, ich muss jetzt irgendwie hier stark sein und ich darf jetzt irgendwie, es ist ja nichts passiert, ne? Und ich glaube halt, dass also jeder Mensch hat irgendwie eine andere Grenze und es waren sehr, sehr viele Grenzen, die dieser LKW-Fahrer überschritten hat. Und dann sowas zu sagen, also das ist einfach so unsensibel. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man darüber spricht, damit halt auch mehr Leute das lernen. Und ich habe im Endeffekt, weil genau also das, was Lukas gesagt hat, ja auch in meinem Kopf dann geblieben ist und ich halt wirklich mir die Schuld gegeben habe, ne? Also zum einen so, ja, du hast dich nicht gewehrt, du bist halt da eingestiegen, aber auch dieses, ja, stell dich nicht so an, warum geht's dir denn jetzt schlecht, warum liegst du auf dem Bett und kannst dich nicht bewegen und hast irgendwie Panikattacken, wenn ein Mann zu nah an dir vorbeijoggt, und das hat sehr lange gedauert, da habe ich mit meiner Therapeutin lange dran gearbeitet, dass so, das sind so diese, eine, ja, diese Glaubenssätze quasi, dieses ich bin schuld, dass man sich jeden Tag wirklich laut auch sagt, ich bin nicht schuld, ich habe mich gewehrt, ich hätte mich nicht mehr wehren können. Und ein Glaubenssatz, den ich halt auch jeden Tag laut gesagt habe, war, es gibt mehr gute Menschen als schlechte. Aber das heißt auch, dass du dich jeden Tag damit auseinandersetzen musst. Was halt auch sehr, sehr anstrengend ist. Und ich glaube, das ist auch was sehr Wichtiges, was Leute auch wissen sollten, dass das harte Arbeit ist. Also es ist nicht nur so ein, ja, das ist jetzt passiert und ich akzeptiere das und gut, sondern es ist halt harte Arbeit. Und das halt deswegen vor allem noch mal mehr sensibler damit umgehen sollte.
Ja, absolut. Ja. Ich finde ja solche Sprüche wie stell dich nicht so an oder ist ja gar nicht so schlimm, das ist so unglaublich überheblich, weil die einzige Person, die entscheidet, wie schlimm es ist, ist die Person, der es passiert ist. Und niemand anders. Und niemand anders. Und deswegen, wenn man solche Sprüche im Alltag halt sagt, dann stellt man sich immer über die Person.
Total, ja. Und man selbst, man war ja nicht in der Situation. Also ich hatte vorher auch noch nie so eine krasse Situation, wo du wirklich quasi wie alles außerhalb von deinem Körper betrachtest. So. Und alleine das, und du hast ja nicht nur eine Erinnerung, was passiert ist, sondern dein Körper hat ja auch eine Erinnerung. Also und
die speichert er halt sehr tief ab. Sehr tief ab in einer Gegend, auf die du so bewusst nicht zugreifen kannst.
Ja. Und dass wirklich zu jeder Zeit irgendwie so eine Erinnerung kommen kann und dann so ein Flashback wirklich kommt, wo du denkst, du bist wieder in der Situation. Also,
deswegen heißt es auch posttraumatische Belastungsstörung ist, weil wenn du unter Belastung bist, dann halt einfach dein System halt auch so ein bisschen gestört ist und du halt eben zurück in die Situation zurückgeworfen bist. Das kann ich auch alles nur sagen, weil ich selber in Therapie bin und man einfach da total offen mit diesem Thema sein muss und ein guter Therapeut sehr, sehr wichtig ist. Und ich ziemlich sicher bin, dass die meisten Leute eigentlich einen Therapeuten brauchen in ihrem Leben, weil wir alle posttraumatische Belastungsstörungen alleine aus unserer Kindheit haben, die meisten zumindest. Und dann noch im Leben viele. Ja. Weil das Ding ist halt, niemand entscheidet, ob er eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Bewusst. Das macht nämlich der Körper für sich.
Ja.
Man hat da nämlich überhaupt gar keinen Zugriff zu oder keine Entscheidungsgewalt. Und genau. Ja, es ist ein sehr krasses Thema. Ich versuche dem so gerecht wie möglich zu werden. Ich würde, wenn das für dich okay ist, vielleicht einfach in der Reise weitermachen. Außer du sagst gerade, ich würde gerne noch über das Thema sprechen.
Ich vielleicht noch einen abschließenden Satz, weil eine Sache, mit der ich große Probleme hatte, war so dieses, wo ich vorher mal gedacht habe, so, ich bin das lebende Beispiel dafür, dass Frauen alleine reisen können und Frauen alleine mit dem Fahrrad reisen können und alleine in Länder reisen können, wo jetzt irgendwie man immer diese Reaktion zuerst bekommt, so, ja, aber es ist doch voll gefährlich und so. Und ich hatte lange das Problem damit, dass mir jetzt halt sowas passiert ist. Und ich dann gedacht habe, so, jetzt bin ich nicht mehr das lebende Beispiel dafür. Aber genau das ist der Punkt. So, ich wollte halt diesem einen Menschen nicht die Macht geben. Und im Endeffekt, ich habe das, ich habe auch direkt einen Blogpost darüber geschrieben. Und ich habe das damit verglichen. Ich war in Chile, bin ich ein paar Kilometer auf dem Highway gefahren und hatte da irgendwie so einen 1,5 bis 2 Meter breiten Seitenstreifen, auf dem ich gefahren bin. Und ich hatte tatsächlich einen Platten, weil ich auf diesen 1,5 bis 2 Metern über die 1 bis 2 Millimeter gefahren bin, wo so ein Draht lag, und hatte dann einen Platten. Und im Endeffekt vergleiche ich das immer mit dieser Situation, die mir halt passiert ist auf der Reise. Also wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Und wie gesagt, es gibt Tage, da sage ich das ganz leicht, und es gibt Tage, da fällt mir das schwer, das so zu sehen. Aber im Endeffekt, es gibt mehr gute Menschen als schlechte auf dieser Welt. Also ich will halt eigentlich, ich liebe es, wenn ich halt vor allem Frauen dazu motivieren kann, alleine zu reisen oder mit dem Fahrrad zu reisen. Und ich möchte das auch weiterhin tun, und obwohl mir das passiert ist, weil ich halt selber auch dieser Person, also dem Täter, nicht die Macht gegeben habe, dass ich jetzt nur noch zu Hause sitze und nie wieder reisen werde und nie wieder mit dem Fahrrad unterwegs sein werde oder so, sondern ich bin wieder losgefahren und ich war da draußen, und es gibt sicherlich Tage, an denen es schwerer fällt und wo man merkt, ach, heute wird's nicht gut, oder es Situationen gibt, die irgendwie Erinnerungen triggern und ein Flashback hervorholen, aber es ist möglich, wieder dieses Selbstbewusstsein und auch diesen Glauben im Endeffekt, dass es halt mehr gute Menschen als schlechte Menschen da draußen gibt, dass man den wieder stärkt. Also es ist möglich, deswegen möchte ich halt auch ja, im Endeffekt auch von Hoffnung geben und halt auch sagen, dass es, dass einem auf Reisen mehr gute Dinge als schlechte Dinge passieren. Mhm. So, mhm. Ja.
Und man kann wieder Freude im Leben entwickeln.
Ja, genau.
Man kann lernen, Entschuldigung, man kann lernen, mit so einer Situation umzugehen, ohne sie zur Seite zu schieben und sie noch schlimmer, also das macht die, die Sachen übrigens noch viel schlimmer, wenn man Sachen ignoriert und zur Seite schiebt.
Ja, ja.
Aber wenn man aktiv daran arbeitet und sie, sie behandelt, und natürlich ist es anstrengend, jeden Tag sich so, so ein Mantra quasi einzureden, beziehungsweise nicht einzureden, sondern so vorzureden und so in den Tag zu starten, weil man halt einfach mit dieser negativen Erinnerung startet und dadurch der Tag einfach, damit der Tag besser wird. Aber ich glaube auch, dass die Welt eigentlich ein guter Ort ist und dass die Menschen auch gut sind, und die Welt ist wunderschön und die ist zu schön, um sie zu ignorieren und sie nicht kennenzulernen. Ja. Ich glaube, dass das kennst du halt eben auch, dass wenn du halt irgendwo unterwegs bist, egal, ob das die Wüste von Marokko ist, wo du halt einfach nur meilenweit, kilometerweit bis zum Horizont Sand siehst, dann ist das einfach fast total Faszinierendes, besonders wenn man gerade erst in Südamerika in den Anden unterwegs gewesen ist oder im Dschungel und dann einfach diese, diese Unterschiede auf dieser Welt erkennt und Dinge, die viele Leute nicht erkennen und sehen werden, und man einfach das Glück hat, das zu sehen, dass die Welt ist ein ganz, ganz besonderer Ort, und es gibt halt eben ein paar Vollidioten, die da halt draußen rumrennen, und dann ist man halt, wie, wie du sagst, am, am falschen Ort zur falschen Zeit. Aber im Großen und Ganzen ist das ein krasser Planet, auf dem wir leben dürfen.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast deine Reise dann, also als, danke, dass, dass du das geteilt hast und so offen bist und so stark bist. Du hast deine Reise dann auf, aufgrund von Covid hauptsächlich oder Mix aus beiden pausieren müssen. Viele haben in den letzten Jahren oder zu dieser Zeit ihre Reisen abbrechen oder pausieren müssen und zurück in ihre Länder zurückfliegen, wo sie dann quasi, die hat das die Zeit gegeben, während die Welt stillstand, sich mit diesem Thema ganz bewusst und intensiv mit einer Therapeutin auseinanderzusetzen. Aber du hast nicht aufgehört. Du hast ja dein Fahrrad in Buenos Aires zwischengeparkt und bist dann dieses Jahr zurückgekehrt.
Genau, ja. Ich habe es am Ende fast nicht mehr für möglich gehalten, aber dann, also, und auch als ich dann von Buenos Aires mit einem der letzten normalen Flüge quasi nach Deutschland geflogen bin. Das war dann, ich bin gelandet am ersten Tag des Lockdowns tatsächlich auch. Und ich hätte es fast nicht mehr für möglich gehalten, wirklich. Ich dachte wirklich, es dauert so 3 Monate, bis ich wieder zurück bin. Im Endeffekt waren es dann 24. Genau, aber ich bin dann nach Buenos Aires und mein Kumpel, bei dem ich mein Fahrrad abgestellt hatte quasi und der all mein Gepäck auch aufbewahrt hat, hat mich dann noch vom Flughafen abgeholt und hatte alles dabei, und es war so eine surreale Situation. Dann irgendwie, ich hatte ein Airbnb in der Stadt und dann irgendwie da zu stehen und mein Fahrrad ist vor mir und all meine Sachen, von denen ich fast gar nicht mehr wusste, was ich wirklich hatte und so, da dann irgendwie zu stehen und auf einmal zu wissen, so, okay, jetzt bin ich irgendwie da wieder zurück, wo ich die ganze Zeit, ja, was ich die ganze Zeit vermisst habe und wo mein Herz die ganze Zeit geblutet hat, dass es irgendwie so abrupt aufgehört hat. Genau, aber der Moment, dass ich das wirklich realisiert habe, dass ich wieder auf der Reise bin, war dann tatsächlich erst, als ich, ich habe von Buenos Aires dann die Fähre nach Uruguay genommen und dann irgendwie nach so 5 Tagen oder so in Uruguay, als ich in den, in Anführungsstrichen, Bergen Uruguays war, da habe ich dann wirklich so, dass ich so eine Freude und so viel Emotionen in mir drin hatte, dass ich wirklich angefangen habe zu heulen vor Freude, vor, ja, auch so einem, ich habe diese beschissene Pandemiezeit durchgestanden. Ich habe diesen sexuellen Übergriff irgendwie verarbeiten können. Ich bin wieder unterwegs. Ich habe mich nicht klein kriegen lassen von dieser Person. Also es war so ein Mix an allen möglichen Emotionen und auch so einer puren Freude einfach, dass ich wirklich vom Fahrrad absteigen musste und erstmal Rotz und Wasser geheult habe, wieder einfach da zu sein. Ja.
Ja, das, ich kann mir das richtig vorstellen, wie das so ist. Es ist ja wirklich, es wird einem ja, es wurde, dir wurde ja so viel genommen, ne? Also, ja, also das ja. Kam ja, es kam ja alles zusammen, das muss man ja auch dabei sehen, ne? Durch diesen sexuellen Übergriff. Das ist ja das eine, was halt einfach extrem ist. Dann wird dir halt auch die Reise, dein Fahrrad genommen, weil Corona und Pandemie und alles ist zu und du kannst nicht mehr weiter, du musst zurück nach Hause, dann ja, ich kann das verstehen. Wenn du dann einfach mal wieder quasi zurück auf deinem Fahrrad bist und diese Freiheit wieder endlich hast, weil das ist ja für so einen Reisenden, der so lange unterwegs ist auf dem Fahrrad, das ist ja wirklich die freieste Art des Reisens ist, du würdest ja, als wenn man dich ins Gefängnis stecken würde.
Ja,
total. Also emotional auf jeden Fall, aber dann aber auch noch irgendwie leicht körperlich ja irgendwie auch.
Ja, auf jeden Fall.
Und da hast du quasi deine Freiheit wieder gefeiert.
Ja, also es war wirklich ein Cocktail der Emotionen.
Das ging jetzt ein bisschen durcheinander jetzt danach. Du bist dann irgendwie wieder rein ins Landesinnere, Uruguay. Du bist dann nach Bolivien. Du bist dann wieder zurück nach Chile. Dann wieder den ganzen Weg zurück an die, was ist das, Ostküste. War das geplant oder wolltest du noch unbedingt Bolivien machen, weil du es auf dem Weg vorher nicht machen konntest?
Ja, genau. Also ich wollte unbedingt nach Bolivien, weil Bolivien ja halt auch ja kulturell halt nochmal was ganz anderes ist und halt ja da auch die höchsten Berge sind, ne? Und deswegen ja musste ich dann halt durch den Chaco in Argentinien, also das ist quasi ja ein lange geradeaus fahren mit gar keinen Bergen, sehr vielen Büschen, Hitze und wenig Städten. Aber ich wollte halt unbedingt noch nach Bolivien. Deswegen, ja, habe ich quasi so einen Schlenker gemacht. Also einmal eine Runde durch Uruguay, quer durch Argentinien, eine Runde durch Bolivien. Und halt mit einem Abstecher nochmal nach Chile, weil ich unbedingt die Ruta de las Vicuñas fahren wollte. Also es ist so eine 5-Tages-Route, wo man durch sehr abgelegene Nationalparks in Chile fährt. Und das wollte ich halt unbedingt noch mitnehmen. Deswegen war es so ein bisschen kreuz und quer.
Vicuñas, das sind die Alpaka ähnlichen Tiere, ne?
Genau.
Ruta de la Vicuña. Gibt's da so viele? Relativ viele, ne?
Ja, also da sind super viele Alpakas, Lamas und Vicuñas. Deswegen der eine Nationalpark heißt auch so, wenn ich mich nicht falsch
erinnere. Da hast du aber auch, ich erinnere mich an irgendein Drogenschmuggeldeal, da wo du irgendwie dazwischen gekommen bist.
Ja, also wie man vielleicht schon merkt, ich nehme immer die seltsamsten Situationen mit. Das war wirklich so abgelegen, also man fährt irgendwann von der asphaltierten Straße runter, kurz nach der Grenze von Bolivien nach Chile und dann ist nur noch Schotter und Sand und man ist wirklich, ich habe glaube ich eine Person an dem Tag gesehen und da war halt gar kein Verkehr und mir hatte der Grenzbeamte aus Chile vorher schon gesagt, so, ja, aber sei vorsichtig, weil das ist halt so nah an der Grenze zu Bolivien, da gibt es auch einen unüberwachten Grenzübergang und da gibt es viel Schmuggelaktionen und so. Und ich dachte, ja, alles klar. Und ich habe dann am späten Nachmittag so ein, ja, wie so ein kleines Dörfchen mit irgendwie 4-5 Häusern und einer Kirche gefunden, die halt so Halbruinen waren alles. Und ich dachte so, oh, perfekt, hier ist so irgendwie so eine Ruine ohne Dach mit 2 Wänden. Ist ja perfekt Windschutz, dann baue ich hier mein Zelt drin auf. Und es war auch super still und wirklich, ich habe mein Essen gekocht und um mich rum irgendwie Lamas und Alpakas, die mich angeguckt haben. Und dann um Mitternacht wache ich auf, weil ich mehrere LKWs höre und Männerstimmen und die irgendwie irgendwelche Türen aufmachen und irgendwelche Sachen hin und her räumen und so. Und ich dachte so, nein, das darf nicht wahr sein. Oh mein Gott. Und dann habe ich, habe ich versucht, einfach nur still zu sein, also lag wirklich in dem Schlafsack und habe ich versucht, gar nicht zu bewegen. Allerdings musste ich auf Toilette. Natürlich muss man dann in so einem Moment auf Toilette. Irgendwann konnte ich dann auch nicht mehr und bin dann wirklich raus und habe versucht, so ganz leise zu pinkeln wie möglich. im Endeffekt weiß ich nicht, ob die Leute mich gesehen haben und gedacht haben, so, ja, hier ist wieder irgendwie so ein Fahrradmensch, oder ob die mich nicht gesehen haben. Aber ich habe dann halt ein paar Tage später an so einer Polizeistation, wo ich Wasser aufgefüllt habe, gefragt, habe die Situation geschildert und habe gefragt, ob das Drogenschmuggel waren. Und da habe ich dann das Wort Kontrabandista gelernt. Also war ich dann tatsächlich mitten in von einem Drogenschmuggel nachts.
Ja, krass. Bolivien ging es danach weiter. Und da hast du ja auch gesagt, Salar de Uyuni, das ist ja die Salzwüste, das war das absolute Highlight, ne? Und ich meine, ich bin noch nicht dort gewesen, aber das ist ja auch das Highlight Boliviens. Und Highlights sind oft auch Lowlights, weil sie halt eben so overhyped sind, aber das ist absolut ein Highlight.
Ja, also das ist schon krass, wenn man irgendwie, also man kennt ja auch die Bilder, ne, von, weil das natürlich, ich glaube, jeder, der nach Bolivien reist, reist halt auch zum Salar de Uyuni. Und ganz viele machen das dann halt mit irgendwelchen Touren und dann fahren dann irgendwie mit so einem vollgepackten Jeep da irgendwie rüber und machen ihre Stops an dieser einen Insel und dann irgendwie da bei dem Restaurant und bla bla bla. Aber dann nochmal mit dem Fahrrad irgendwie da drüber zu fahren, auch weil du, also ich hatte mir halt überlegt, so, okay, ich fahre jetzt irgendwie dann geradeaus, ja, aber was ist denn geradeaus? Und dann hast du wieder GPS, aber das hilft dir im Endeffekt auch nicht, weil du siehst dann irgendwie so ein paar Streifen von irgendwelchen Jeeps und dann halt auch wirklich einfach da zu stehen und irgendwie so kilometerweit blicken, gucken zu können. Du denkst dir nur so, krass, ich bin jetzt wirklich gerade hier. Und natürlich hält man dann auch an und macht diese typischen Fotos, wo du irgendwie dann halt, ne, weil das ja von der Perspektive dann so ist, dass du halt irgendwie mini-klein neben deinem Fahrrad steht und so. Tatsächlich gibt es auch einen Trend, dass wenn die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen, die auf dem Salar de Uyuni unterwegs sind, dass die Fotos machen, wo sie halt nackt sind. Warum auch immer. Und dann, den Trend habe ich jetzt aber nicht mitgemacht, weil ich dachte so, ach nö, ich war ja auch im Winter da, also es war jetzt schon auch ein bisschen kalt. Aber das war auf jeden Fall krass.
Und dann ging es für dich wieder zurück nach Paraguay. Und warte mal, jetzt muss ich mal eben, Bolivien und Paraguay sind doch die einzigen zwei Länder, die keine Küste haben, ne?
Ja.
Also genau. Das ist dieser Kontinent, alle Länder an der Küste, nur die zwei sind im Landesinneren und sehen keinen Ozean. Und da hast du auch eine ziemlich surreale Begegnung gehabt und wieder auch ein Beweis dafür, wie toll die Menschen sind. Ja. Denn du hast bei jemandem übernachten dürfen, bei Oscar, der gar nicht da war und der einfach dir seine fette Villa irgendwo im Nirgendwo zur Verfügung gestellt hat.
Ja, das war total krass. Ich war in Paraguay, also viele Leute überspringen Paraguay auch. Auch wenn man jetzt vor allem von Bolivien kommt, das ist so eine ewig lange Strecke, wo man einfach nur geradeaus fährt und nichts passiert. Aber ich war genau auf dieser Strecke und auf einmal hält so ein Pickup-Truck an, auf der Gegenseite, also kam mir entgegen und hielt an und fragt mich was auf Spanisch, so, ah, wo kommst du her und bla bla bla. Und habe ich gesagt, aus Deutschland. Und in Paraguay wohnen ja auch viele, die deutsche Vorfahren haben. Und es gibt auch viele deutsche Siedlungen da und so. Und das war Oscar und dann meinte er, so, dann können wir ja Deutsch sprechen.
Ja, viele mit deutschen Vorfahren, blonden Haaren und blaue Augen. Frag mich, was deren Großeltern gemacht haben.
Genau. Mysteriös. Er hatte tatsächlich aber gar keine Haare. Also ich weiß nicht, ob er vielleicht blonde Haare hatte. Auf jeden Fall hat er angehalten und meinte dann so, ach ja, wenn du nach Philadelphia kommst, also auch so eine deutsche Siedlung, dann kannst du bei mir übernachten und so. Und ich so, ach krass, super nett. Dann haben wir Nummern ausgetauscht. Und dann habe ich wirklich halt ein paar Tage später bin ich auf das Angebot zurückgekommen und habe ihn dann gefragt, so, ja, aber wäre das denn immer noch möglich? Meinte er so, ja klar, ich bin zwar gerade nicht zu Hause, aber pass auf, und hat mir Fotos geschickt, wo halt in welchem Busch halt irgendwie der Schlüssel liegt. Und dann, ja, war ich in, also wirklich so einem richtig krassen Haus, komplett allein. Und er meinte so, ja, und da steht noch Wein und Cola und was weiß ich, bediene dich einfach. Und ich meine, ich hätte auch einfach, klar, ne, in dem Moment haben wir uns beiden gegenseitig vertraut, aber es war irgendwie so mega wieder so ein schönes Erlebnis, wo man so dankbar ist, dass man das erleben darf, weil es einem auch einfach so ein warmes Gefühl aufs Herz gibt, dass einfach die Leute, dass es einfach so viele gute Leute da draußen gibt. Ja, und dann kam noch dazu, dass natürlich deutsche Siedlung, da habe ich erstmal eine deutsche Bäckerei gefunden. Also stand ich in diesem Haus mit so einer riesenkrassen Dusche auch, so frisch geduscht war ich und habe deutsches Brot gegessen. Ich glaube, glücklicher hätte ich nicht sein können.
Ja, aber das ist halt eben, ne? Wer viel reist, dem passiert viel, aber dem passiert halt eben sehr viel Gutes. Und das ist halt eben, die Welt ist voller grandioser Menschen und das ist halt einfach, ich habe solche Erlebnisse habe ich auch schon gehabt. Ich hab Leute, die mir Geld gegeben haben, obwohl ich kein Geld gebraucht habe, damit ich einfach nur irgendwas erlebe. Die Geschichte habe ich hier im Podcast schon zigmal erzählt. Die den Podcast regelmäßig hören, die kennen das. Das ist so geil. So ein Erlebnis mit Oscar, das ist der Hammer. Habt ihr euch dann noch getroffen oder kam er dann irgendwann wieder zurück oder warst du dann schon weg?
Wir haben uns tatsächlich dann in Asunción getroffen, weil er da, also der ist halt, der ist Anwalt, also der hat irgendwie ein Haus in Philadelphia und eins in Asunción, aber die haben auch noch eine Wohnung gekauft, wo halt die irgendwie Motorrad- und Fahrradreisende auch irgendwie unterbringen können. Und ich habe mich dann mit ihm und seiner Frau getroffen, als ich in Asunción war. Und das war auch richtig cool. Also die richtig, einfach nur richtig tolle Menschen, wo man sich denkt so, oh Gott, so positiv und geben irgendwie so viel weiter, ohne auch irgendwie, ohne nach was zu fragen oder so. Und ich habe auch immer noch Kontakt mit denen. Also ich schicke denen immer mal wieder ein Update und die fragen immer mal wieder, wo bist du denn jetzt? Wie geht's dir? Und so, das ist total schön.
Mega gut. Mega, mega gut. Weil oftmals ist es ja auch so, dass Leute, die wenig haben, sehr viel geben und Leute, die viel haben, sehr wenig geben. Aber das ist halt eben auch ein Beispiel dafür, dass es halt eben auch anders ist, ne?
Ja, genau.
Einfach, aber einfach vielleicht ein Beispiel dafür, dass man nicht alles über einen Kamm scheren kann.
Ja.
Let's go to the last country. Brasil. Ja. Das ist dein letztes Land, aber auch, man muss ja auch, wenn man auf die ganze Fläche das jetzt so nimmt, man könnte jetzt meinen, so ja klar, ein kleines letztes Land, aber das umfasst halt fast den halben Kontinent Südamerikas. Ja. Sind wir eigentlich erst bei 3/4 der Folge, aber ich möchte das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Du bist dann zum Schluss nach Brasilien gereist. Was hast du da so erlebt?
Also erstmal komplett andere Sprache. Ich meine, man kann dann zwar, also ich spreche Spanisch, aber kein Portugiesisch. Es war dann schon doch mal irgendwie eine andere Ausgangssituation auch. Es hat zwar oft auch funktioniert, nur mit Spanisch und Portugiesisch irgendwie so, ich spreche Spanisch, sie sprechen Portugiesisch, aber es war trotzdem nochmal was ganz anderes, wenn man sich manchmal mit Händen und Füßen irgendwie unterhalten müsste. Auch ein Land, wo am meisten die Leute gesagt haben, so, oh mein Gott, nein, das ist so gefährlich. Und ich finde es aber immer wieder faszinierend, das war jetzt auch in Marokko so, dass man erst denkt, so, okay, ja, die Leute haben jetzt irgendwie so, ist alles so krass ausgerastet. Aber nach ein paar Tagen fühlt es sich an, als ob du irgendwie so entspannt auf dem Donauradweg fahren würdest, irgendwie so, alles safe, alles ist easy, ich weiß, wie der Hase läuft, alles cool. Und ich glaube, die krasseste, lustigste Situation für mich war eigentlich, als ich so in the middle of nowhere im Dschungel, gab es so einen 8-Kilometer-Trail und der war gut matschig auch. Und ich habe vorher so Motorradfahrer kennengelernt, die den halt auch irgendwie fahren wollten. Ich musste da durch, um weiterzukommen quasi. Ich habe das auch tatsächlich erst nicht geplant, da durchzufahren, weil Komoot die Strecke so geplant hatte, um von A nach B zu kommen. Und auf einmal habe ich gesehen, so, da ist auch ein Wanderweg dazwischen. und vorher habe ich dann so Einheimische gefragt, die meinen so, nee, da kannst du auf gar keinen Fall mit dem Fahrrad durch. Und ich dachte mir so, ach Quatsch, das wird schon. und dann habe ich im Endeffekt für 8 Kilometer 2 Stunden gebraucht, wurde von Moskitos aufgefressen und war wirklich von Kopf bis Fuß mit Schlamm, musste so auf mein Fahrrad irgendwie über irgendwelche Riesensteine hieven und durch den tiefsten Matsch. Ich habe aber genauso lange gebraucht wie ein Motorradfahrer. Und das war schon sehr cool auch, weil das waren vier erwachsene Männer, die einem dann so sehr viel Respekt ausgesprochen haben. Und ich liebe solche Situationen, wenn ich quasi sagen kann so, yeah, I'm a woman and I can do it too. das war sehr cool, ja. Genau. Und nur leider endete dann
kann ich sehr gut verstehen, weil ich, nur eine Zwischenstory, ich habe gestern, habe ich meiner Mutter nämlich so erzählt, also ich war ja gestern mit meinem Bruder hier auf der Insel Fahrrad fahren und auf unserer Inselumrundung haben wir für, weiß ich nicht, für eine Strecke von ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind, lass es 18 Kilometer oder so sein, die haben wir halt in 28 Minuten gemacht. Und ja. Gestern sind wir diese Strecke halt mit dem Auto gefahren und da haben wir halt 23 Minuten gebraucht.
Ach krass.
Holy shit. Wir waren ganz schön schnell.
Ja.
Und das ist so ein geiles Gefühl, wenn du halt jemanden mit motorisiertem Untersatz halt so, ja, das Essen streitig machst.
Ja, genau, genau. Und vor allem, wenn es dann halt, wenn man das als Frau macht und man vorher sagt so, nee, aber
absolut.
Frau, bla, bla, bla. So. Das ist ein sehr schönes Gefühl.
Absolut. Da kannst du in der Luft richtig hören, wie die Scheiben zerspringen. So. Oh.
Genau.
Ja. Und du hast aber auch noch, also ich meine, mittlerweile kommt Brasilien kommt in der Folge bisher sehr gut rüber. Wir haben in den letzten zwei Folgen, wo es über Brasilien ging, kam Brasilien nicht so ganz so gut im Großen und Ganzen rüber. Du hast auch noch eine relativ Lowlight, also Corona ist nie ein Highlight, aber da war Oscar wieder der Retter in Not.
Ja, also es ist ja immer wieder faszinierend, auch was man beim Reisen für Leute und dann was da für ein Netzwerk aufgebaut wird eigentlich. Es war nämlich bei mir eigentlich Worst Case Scenario, also ich bin an dem Tag irgendwie so 160, 170 Kilometer gefahren, was kein großer Deal für mich ist. Aber die letzten 20 Kilometer dachte ich so, was ist denn los mit mir? Ich hing wirklich so hart in den Seilen. Und dann habe ich gedacht so, ne, ich muss jetzt hier irgendwo einfach in die nächstbeste Unterkunft. Bin dann in irgendein Hotel und bin morgens aufgewacht und dachte so, oh, ich bin krank, scheiße. Ich habe Halsschmerzen, ich habe Husten. Da war doch was. Und ich hatte so ein paar Schnelltests noch aus Deutschland dabei. Und da habe ich einen Schnelltest gemacht, ja, und da war der positiv. Da muss ich ehrlich sagen, war ich derb verzweifelt, weil ich dachte so, ich bin in einem Hotel, ich kenne hier niemanden, ich kann ja noch nicht mal hier das Leitungswasser trinken, so, wie komme ich denn an Essen, was soll ich denn jetzt machen, so, hä? Aber dann habe ich halt, weil der Oscar, also mein paraguayanischer Freund, meint halt, dass er Leute in Brasilien kennt, also habe ich ihm geschrieben, und habe gefragt, kennst du irgendjemanden in Itanahem, der mich irgendwie hier supporten kann, weil ich kann ja, also was soll ich machen? Und dann hat es irgendwie so ein paar Stunden gedauert, dann hat er über fünf Ecken quasi, er hat einem Freund geschrieben, der hat einer Freundin geschrieben, der hat einem Freund geschrieben, hatte ich dann den Kontakt zu meiner brasilianischen Mutter, Miriam, die dann wirklich, ich war 11 Tage positiv, ich war tatsächlich 11 Tage in diesem Hotel, die mir jeden Tag frisches Obst, Essen vorbeigebracht hat und wirklich auch jeden Tag gefragt hat, wie es mir geht und ob ich irgendwas anderes brauche und so. Und hinzu kam, dass ich dann natürlich, weil kurz vorher war diese Strecke, diese Matschstrecke mit den Motorradfahrern, ich hatte denen dann Bescheid gegeben, dass ich Corona habe, damit die sich testen und halt irgendwie auch, ne, habe halt gefragt, ob es denen allen gut geht. Und einer von den Motorradfahrern oder zwei von den Motorradfahrern haben dann gesagt, ey, aber wenn du jetzt irgendwie so 11 Tage in diesem Hotel bist, das ist doch ziemlich teuer, wir übernehmen deine Hotelkosten. Und im Endeffekt ging das wirklich von absoluter Verzweiflung innerhalb von ein paar Stunden zu krass, okay, jetzt kann ich mich einfach entspannen und dabei meinem Körper dabei helfen zu heilen, diesen Virus zu bekämpfen. Und es ist alles in Ordnung, ich bin safe, so. Es war total krass und das ist irgendwie auch so für mich Reisen in a nutshell, weil man, ja, wieder, es gibt mehr gute Menschen als schlechte da draußen und man erlebt einfach so krasse Situationen, wovor man auch vorher vielleicht Angst hatte, so, ah, wenn ich alleine unterwegs bin, aber es gibt immer irgendwie eine Lösung, es gibt immer irgendwie weiter. Und selbst wenn es in dem Moment, wenn man sich denkt so, was soll ich denn jetzt machen, oh mein Gott, denkt man sich ein paar Momente später, so krass, okay, es hat sich doch auch wieder alles geregelt. Das finde ich immer wieder faszinierend.
Ja, also das muss man manifestieren, ne? Also das muss man, also ja. Wie geil ist ja. Das bitte? Wie
ja.
Geil, du bist da in so einem fremden Land und dann, ich meine, diese Motorradfahrer, die halt, die haben dich ja vorher schon zum Abendessen, zum Frühstücken und so weiter eingeladen. Ja. Und dann übernehmen die halt noch die irgendwie die Hotelkosten oder die Hälfte der Hotelkosten und Oscar macht Miriam klar und Miriam hilft und du bist da halt in the middle of nowhere und es ist einfach, die Menschen sind einfach so warmherzig und so geil und du kannst dich entspannen und das ist das, was Reisen halt eben einfach ausmacht.
Ja.
Diese Erlebnisse und diese Erlebnisse mit nach Hause zu nehmen und dann halt das jemand anderes, to pay it forward.
Ja, genau.
Gibt es jemanden anders, wenn du jemanden zu Hause dann triffst in deinem eigenen Land, also es geht ja gar nicht darum, dass du halt auf Reisen dann irgendwie was Gutes tust, weil du erlebst so viel Gutes, nimmst das mit und dann gibst du es einfach jemanden anders, wenn er es in dem Moment braucht. Das ist halt eben total. Das, was das halt eben ausmacht. Ich kriege Gänsehaut von diesen Geschichten, ich finde das einfach so unglaublich geil.
Ja.
Mega. Voll. Und deine Reise ist dann zu Ende gewesen. Ich meine, deine Reise ist in Südamerika zu Ende gewesen. Du bist jetzt weiter unterwegs gewesen. Du warst jetzt in Marokko. Du bist jetzt in Spanien. Du wirst jetzt bestimmt weiter unterwegs sein.
Ja, auf jeden Fall. Also es geht jetzt Richtung Zentralasien. Also es kommen noch ein paar Kilometer dazu.
Mega, mega, mega cool. Du lässt dich nicht unterkriegen. Du machst weiter. Das ist richtig gut. Ich bewundere dich und deine Kraft und deinen Mut und deine Energie. Wenn du sagst, 160, 170 Kilometer ist ja gar nichts, dann bewundere ich das, weil ich finde, das ist sehr, 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 sehr viel, obwohl ich Fahrrad fahre. Mega, mega cool. Ist richtig geil, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Und lass uns noch mal ganz kurz zum Schluss auf deine Spendenaktion zu sprechen kommen. Denn du hast neben alledem, ich habe ja gerade eigentlich schon gesagt, du musst ja eigentlich vor Ort nichts zurückgeben, weil Pay It Forward, so sehe ich das, dass du halt einfach später irgendwann das zurückgibst. Aber du machst es anders und das finde ich auch richtig cool. So kann man es nämlich auch machen und das ist auch eine sehr gute Sache. Du hast, lass mal eben kurz sprechen, du hast 15.125 Euro für SOS Kinderdörfer gesammelt. Du hast 1.175 Euro für die UNO Flüchtlingshilfe gesammelt, 1.604,62 € für Viva Con Agua und aktuell 680 Euro für Sea-Watch. Und das ist ja gar nicht alles. Ja. Ich habe ja vorhin auf deiner Webseite geschaut, dass du ja irgendwie einen neuen Spendenaufruf hast, wo nochmal ein paar tausend Euro zusammengekommen sind.
Ja.
Also, was hat das damit auf sich?
Ich weiß, dass ich mich unglaublich glücklich schätzen kann, dass ich so reise. Also, ich meine, ich habe das auch nicht geschenkt bekommen. Ich habe immer für all meine Reisen gearbeitet. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich das machen kann und ich weiß es sehr zu wertschätzen. Ich nehme das nicht für selbstverständlich. Und deswegen wollte ich hatte immer das so den inneren Konflikt mit mir, so dieses, ja, nur weil ich jetzt in Deutschland geboren bin und in eine gute Familie reingeboren worden bin und eine Ausbildung habe, ich habe studiert, ich habe gearbeitet, ich habe genug Geld auf dem Konto, ich kann das machen, plus ich habe einen deutschen Pass und kann irgendwie fast überall hinreisen ohne Probleme. Du reist in Länder, wo das ein Bruchteil der Leute vielleicht machen kann. Und deswegen habe ich halt Wheels of Fortune quasi aus dem Nichts kreiert, weil ich einfach was zurückgeben wollte und mir das sehr am Herzen auch liegt, man einfach anderen Leuten, sei es jetzt auch gar nicht um zu reisen oder so, sondern einfach, also dass die erste Spendenaktion war ja für SOS Kinderdörfer, dass einfach Kinder, die halt keine Eltern haben, dass die auch ihr eigenes Glück wieder aufbauen können. Und genau deswegen habe ich mir halt gedacht, ja, das motiviert ja auch Leute irgendwie so, die bleiben dann vielleicht bei der Geschichte hängen und gucken, wo ist diese? Ach ja, dann spende ich doch nochmal hier und dann spende ich da. Und man einfach auch, um das zu zeigen, dass eine Person, die irgendwie diese Idee hat, okay, ich mache jetzt hier so eine Spendenaktion, dass man damit was bewegen kann so und irgendwie was zurückgeben kann. Und ich hoffe, dass da noch ganz viele Euro zusammenkommen. Ich hoffe, dass jetzt, also die Spenden sind, der Kilometerstand ist wieder ein bisschen höher als die Spenden, aber ich hoffe, dass die Spenden mich bald wieder überholen. Das sind die einzigen, die mich überholen dürfen. Ansonsten lasse ich mich ungern überholen, aber von den Spenden sehr gerne.
Sehr, 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 sehr cool. Ich wünsche dabei ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass die Off-the-Path-Community jetzt da auch aufmerksam drauf geworden ist und da auch ein bisschen was dazu gibt. Und ja, für Wheels of Fortune 2.0 beziehungsweise für deine weitere Reise wünsche ich dir alles, alles Gute. alles Glück der Welt. Vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Wir haben gedacht, na, schaffen wir die 60 Minuten? Hey, wir haben fast 2 Stunden gesprochen. Ja. Eine sehr, sehr tolle Folge und ich danke dir vielmals für deine Zeit heute Morgen.
Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte und so viel erzählen durfte.
Bis ganz bald und alles Gute.
Ja, bis dann. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für diese Woche. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, danke, dass ihr so lange bei dem Podcast dranbleibt und sie bis zum Schluss hört. Auch danke an Lisa dafür, dass sie ihre Story geteilt hat. Mehr zu Lisa und Wheels of Fortune und ihre Spendenaktionen findet ihr in den Shownotes. Damit endet der erste Monat im neuen Jahr auch schon wieder hier im Podcast. Das ist ziemlich verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Nur noch 11 Monate bis Silvester. Macht was draus und macht jeden Tag zu eurem Abenteuer. Wir sind aktuell noch in Finnland unterwegs und ab nächster Woche wieder zu Hause. Für unsere Gruppenreise im September zum Kajaken mit Orcas sind übrigens auch noch ein paar Plätze frei. Schnappt sie euch, bevor sie weg sind. Das ist ein unglaublich geiles Erlebnis. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zu unserer Safari-Ausbildung. Da sprechen Line und ich dann über das Erlebte. Passt auf euch auf und bis bald.